Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nummer 165 und Nils, wir nehmen hier extra das Intro vorab auf und die Folge haben wir schon vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht wie viele das waren, jetzt aufgenommen. Die lag noch immer in der Schatulle sozusagen, weil wir noch darauf gewartet haben, dass wir, ihr habt in der Description wahrscheinlich schon gelesen, von Core für euch noch ein Goodie bekommen, dass wir euch noch irgendwas auch anbieten können. Und vom Timing her, dass ihr nicht alle verrückt werdet und vor Hawaii und so jetzt schon mit Heatplänen anfängt und noch gar nicht so richtig wisst, was eigentlich Phase ist. Deswegen haben wir gedacht, das ist so eine schöne Folge, die wir als Weihnachtsgeschenk so kurz vorher für euch raushauen können. Und Nils, wir müssen hier im Intro, bevor wir zwei Hiopies das vergessen, weil wir jetzt nicht noch zwei Stunden labern, müssen wir einmal allen ganz förmlich auch frohe Weihnachten und schon mal einen guten neuen Rutsch, guten Rutsch ins neue Jahr 2026 wünschen, weil in der nächsten Folge, die dann wieder ganz regulär läuft, da ist schon neues Jahr. Zack, schon wieder ein Jahr rum.
Krass, 2026, also quasi Weihnachtsedition und letzte Ausgabe in 2025. So schnell ist ein Jahr um. Aber es hat sich definitiv gelohnt, denn der Podcast mit Aline und Tobi ist richtig, richtig spannend. Haben beide super viel Know-how reingepackt, gute Geschichten erzählt. Hat uns richtig Spaß gemacht, da auch mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Viele hören immer von Heat Prep, viele erzählen davon, wir reden viel darüber. Und die zwei haben jetzt aber wirklich mal erzählt, um was es dabei geht. Deswegen würde ich sagen, Nicky Boy, gehen wir rein in die Werbung, um dann in die letzte Episode des Jahres zu starten. Du hast gesagt, auch von meiner Seite nochmal frohe Weihnachten, guten Rutsch in ein schnelles Jahr 2026. In dem Sinne, rein in den Podcast und dann, rein in die Werbung und dann rein in den Podcast, so heißt es.
So machen wir es. Da sieht man auch, du bist der Coach. Ein schnelles 26. Großartig.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Wir haben es im, was war es denn jetzt, letzten Podcast schon mal angesprochen und es ist nach dem Ironman Hawaii natürlich nochmal wieder mehr bei uns auf reingeflattert, sag ich jetzt mal. Thema Hitze, Hitzeanpassung und Hitzetraining. Und diesen Podcast, ich weiß gar nicht, wie lange wir den schon vorhatten. Und wir haben es endlich hinbekommen. Tobi und Aline von Core sind unsere Gäste heute und unsere Experten im Bezug auf Hitzetraining. Und ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Und wir werden heute mal ausführlich euch bohren, durchlöchern quasi und alles euch aus euch rauskitzeln, damit wir nachher schlauer sind und wissen, wie wir Hitzetraining und Hitzeanpassung so gestalten können. Ja, willkommen im Podcast erstmal, genau.
Ja, vielen Dank für die Einladung im Podcast. Freut uns sehr, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, wir begrüßen euch hier aus unserem Headquarter in Zürich und vielleicht zu mir kurz. Mein Name ist Tobi, ich bin der Produktmanager von Core und habe einen Background so ein bisschen aus der Technologie und habe danach an der Sporthochschule in Köln meinen Master gemacht und bin dann so bei Core gelandet und in der Freizeit als schon sehr Triathlon interessiert natürlich, aber persönlich mehr auf den Trails unterwegs.
Ja, von meiner Seite danke. Ich freue mich auf den Podcast und das Gespräch mit euch. Ich bin Aline, ich arbeite bei Core als Athletenmanagerin, habe meine Masterarbeit über Hitzeakklimatisierung mit dem Core-Sensor geschrieben und ja, betreue unsere Athleten in allen Fragen rund um Thermoregulation und Hitzetraining und selbst bin ich auch ambitionierte Triathletin.
Und genau. Nils Görke ist auch dabei.
Ich bin auch dabei, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich glaube tatsächlich, wir haben es wahrscheinlich schon fast ein Jahr lang geplant oder saßen zumindest vor einem Jahr das erste Mal zusammen, haben gesagt, dann müssen wir es machen, aber das Jahr ist verdammt schnell vergangen. Jetzt ist Hawaii schon wieder Geschichte, Nizza schon wieder Geschichte und ich glaube, zumindest Nizza kann man sagen, ist für euch auch eine absolute Erfolgsgeschichte, denn wenn irgendjemand für Heat Prep steht und auch für den Core-Sensor, das war ja glaube ich so dass die allerersten Male, wo man gesehen hat, die Norboys haben da irgendwie so ein Viereck hinten am Brustgurt, was keiner so richtig kannte. Und dann hat Olaf Alexander Buh das Ganze natürlich noch so ein bisschen befeuert, hat gesagt, ja, wir haben da Protokolle. Das werden wir dann irgendwann nach Paris, wenn Blumi dann die zweite Goldmedaille gewonnen hat, werden wir das Geheimnis lüften, was es dann ist. Dann hat er keine zweite Goldmedaille gewonnen. Und ich glaube, vorher sind dann auch schon die ganzen Protokolle so ein klein bisschen geleakt worden. Das wurde dann doch so ein bisschen publiker. Super spannend. Und jetzt haben die drei aber den Sack zugemacht, haben in Nizza Platz 1, 2 und 3 belegt. Und vermutlich Solveig wird ähnliches Protokoll durchlaufen haben wie die drei, hat dann Hawaii gewonnen. Also wahrscheinlich guckt ihr sehr, sehr mit einem dicken Grinsen auf die Rennen in Nizza und Hawaii? Oder wie seht ihr das? Aline, vielleicht startest du mal, weil du hast ja wahrscheinlich noch mehr mit denen zu tun als Tobi.
Ja, ganz genau. Ja, Nizza und Hawaii liefen mit den Norwegern natürlich hervorragend für uns. Und da ist es auch immer wieder schön zu sehen, dass das Hitzetraining läuft und sich hinterher auszahlt.
Was habt ihr da mit denen gemacht? Also seid ihr da nah dran oder laufen die mittlerweile schon selbstständig wahrscheinlich? Kannst du da so ein bisschen uns einen Einblick geben, wie nah ihr als Company da mit dran seid oder wenn ihr irgendwie neue Erkenntnisse habt, weil ihr natürlich viel, viel mehr Daten noch sammelt als die. Seid ihr da im ständigen Austausch oder mit irgendwelchen Coaches oder wie läuft das?
Genau, also generell sind die Norweger mittlerweile so erfahren, dass sie wissen, wie man Hitzetraining macht und man erfindet den Schuh ja auch nicht jedes Mal neu. Also Hitzetraining ist im Endeffekt auch einfach Hitzetraining. Und wir sind natürlich im Austausch mit denen, aber die machen ihre eigenen Protokolle und sind damit auch sehr erfolgreich.
Warst du überrascht, als du dann gesehen hast, dass die tatsächlich auch in Nizza dann ja noch so die letzten Einheiten, die man gesehen hat, wo sie an der Promenade d'Anglais im Training gelaufen sind, wo sie dann ja ganz bewusst auch noch lange Sachen anhatten? Ist es dann so, wo du denkst, boah, das ist jetzt schon noch ein bisschen krass, so die Woche vorher? Oder ist das etwas, was einfach so in den Protokollen mit drin ist und was eurer Erfahrung nach einfach auch sein muss? Weil wir haben im letzten Podcast über Hawaii gesprochen, haben dann auch ein bisschen so gegrübelt, wie das sein kann, dass halt Athletinnen wie Lucy Charles dann hops gegangen sind. Natürlich Taylor Nipp, es waren extrem harte Bedingungen. Aber ob es vielleicht auch daran liegen kann, dass die Profiathleten dann bei der Suche nach dem letzten 1-2% dann vielleicht auch im Training überziehen. Woran das dann genau liegt, weiß man natürlich nie. Aber ist es so, dass du dann denkst, ja, die machen es so, wie es sein soll? Oder ist es dann teilweise auch so, dass ihr denkt, boah, die gehen jetzt aber ein ganz schönes Risiko ein?
Es kommt immer drauf an. Also generell empfehlen wir 3 bis 5 Tage vor dem Wettkampf keine intensiven Hitzetraining-Einheiten mehr zu machen. Und das machen die meisten Profiathleten auch so. Also, dass sie wirklich erholt genug in den Wettkampf hineingehen. Wenn jemand die Woche vor dem Wettkampf noch ordentlich Hitzetraining macht, ist das vollkommen okay. Muskulär ist Hitzetraining einfach nicht intensiv und der Körper hat dann trotzdem noch genügend Zeit, sich danach für den Wettkampf ausreichend zu erholen.
Aber so Gesamtbelastung, das ist ja schon auch, also da kann ich nachher noch ein bisschen was darüber erzählen, weil haben wir ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, dass einige meiner Athleten das auch schon angewandt haben. Tobi hat mich da letztes Jahr auch aufgeklärt, oder ihr beide eigentlich, dass man gerade auch die intensiven Einheiten, wo ich im vergangenen Jahr doch eher sehr viel Respekt vor hatte und das dann wirklich nur so begleitend gemacht habe, dass man da diese Angst gar nicht haben muss. Da müssen wir auch unbedingt in der nächsten Stunde mal drauf eingehen, weil das halt wirklich auch spannend ist. Und ich habe es ja mit einigen Athleten gemacht, wo es sehr, sehr gut funktioniert hat. Haben wir erzählt, gerade die Christina Paulus, die AK40 gewonnen hat, hat auch wirklich das Protokoll durchgeführt, was eBay letztes Jahr quasi so vorgestellt hat. Also eigentlich so ein Bilderbuchprotokoll, das ist dann natürlich auch immer so beste Werbung, kann man wirklich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja eben auch, wenn man eben nicht diese Erfahrung hat. Und im Amateurbereich sind wir Trainer ja in den seltensten Fällen auch vor Ort da. Klar, da kommunizieren wir dann irgendwie über Training Peaks oder natürlich auch WhatsApp oder man telefoniert. Aber es ist ja schon so eine neue Art von Training und gerade in den letzten Wochen werden die Athleten dann auch nervöser und da wird dann ja oftmals auch das eine Zimperlein so ein bisschen ausgelegt und wenn dann, wie gesagt, dann eine Hitzesession sich vielleicht doch nicht so gut anfühlt, was gar nicht an der Hitzesession liegt, sondern was einfach daran liegt, dass man jetzt aufgeregter ist, in einer neuen Umgebung ist, das ist ja schon mental auch eine relativ große Herausforderung, oder nicht?
Ja, definitiv. Und ich meine, der Vorteil ist ja, die Athleten tracken das meiste mit dem Core-Sensor. Die wissen, in welcher Zone sie ihr Hitzetraining machen sollen. Und damit können sie dann auch kontrollieren, dass sie es nicht zu viel machen. Also, dass sie in ihren Bereichen bleiben und die Belastung einfach nicht viel zu hoch wird.
Super interessant. Aber lass uns mal für alle, die vielleicht sich noch gar nicht mit Hitzetraining beschäftigt haben oder wir haben jetzt schon öfter mal über den Core-Sensor gesprochen, da ist dann vielleicht Tobi jetzt der Mann von der technischen Seite. Einmal kurz die Rolle rückwärts, bevor wir dann nochmal detaillierter auf Protokolle, Training und sonst was eingehen. Also was ist dieser Core-Sensor überhaupt? Was misst der genau? Und warum ist jetzt die Körperkerntemperatur wichtig für so eine sportliche Leistung?
Ja, das sind eigentlich alles sehr gute Fragen, vor allem auch als Athlet. So, warum muss ich noch einen anderen Sensor kaufen? Aber der Core-Sensor ist eigentlich ein Tool, wo man deine Körperkerntemperatur nicht invasiv messen kann. Also es ist eigentlich ein kleiner weißer Sensor, den du an den Brustgurt vom Pulsmesser machst. Und dann kannst du ihn einfach normal anziehen. Also es ist nicht invasiv, du spürst nichts und du kannst deine Daten dann kontinuierlich messen und auf deinem Trainingsgerät, Garmin oder was auch immer sehen. Und eigentlich, wie das Ganze funktioniert, ist, dass wir hier in der Firma haben eine spezielle Sensortechnologie entwickelt, die den Wärmefluss misst. Das heißt eigentlich, wie viel Wärme von deinem Körper zur Umgebungstemperatur abgegeben wird. Und dann zusammen mit der Hauttemperatur und der Herzfrequenz können wir über verschiedene Modelle auf die Körperkerntemperatur zurückrechnen. Und die Körperkerntemperatur ist eigentlich, wie heiß dein Körper innen ist. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Parameter im Ausdauersport, weil wir hitzen uns auf und man kann es eigentlich so ansehen wie ein Motor von einem Auto. Also wir brauchen eigentlich eine gewisse Betriebstemperatur, um optimal funktionieren zu können. Aber dann in der Hitze kann man auch überhitzen und dann wird einfach die Leistung einbrechen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen ist es super wichtig, damit man weiß, wie heiß man ist. Und wenn wir danach später oder jetzt über Hitzetraining zu sprechen kommen, ist auch nicht nur die Körperkerntemperatur wichtig. Das ist so immer noch bei allen im Kopf. Ja, man muss so 38,5 Grad Körperkerntemperatur haben. Aber es kommt eben auch sehr fest auf die Umgebungsbedingungen an. Das heißt eigentlich, wie heiß es um dich ist. Und es ist eigentlich wie jetzt draußen, wenn es kühl ist und du gehst in kurzer Hose und Singlet laufen, dann ist natürlich, hast du eine kalte Hauttemperatur. Also es ist super einfach für deinen Körper, die Wärme abzugeben, die du produzierst. Während einem Race jetzt Halbmarathon oder 10 Kilometer kannst du immer noch kurz laufen und hast perfekte Bedingungen eigentlich. Aber wenn du das Ganze bei 30 Grad machst, ist es natürlich komplett ein Unterschied, weil dein Körper dann viel härter arbeiten muss, um sich kühl zu halten, damit er nicht überhitzt. Und das kann man eigentlich eben mit Hitzetraining trainieren und mit dem Core-Sensor messen.
Und hat er tatsächlich nur die Temperatur Einfluss oder ist es so, dass ihr da auch mittlerweile den Puls, die Herzfrequenz mit einberechnet, weil das hat ja wahrscheinlich auch einen massiven Einfluss auf den Gesamtload, wenn ich dann halt einfach merke, hey, wir sind in einem Bereich unterwegs, wo dann nicht nur die Temperatur hochsteigt, sondern der Puls vielleicht auch in Regionen geht, die halt einfach nicht sein sollten, dass es halt einfach zu hoch ist.
Ja, das ist richtig. Also in unseren Modellen verwenden wir auch den Puls, um die Genauigkeit einfach noch zu erhöhen.
Okay. Das war ja auch jetzt gerade im vergangenen Jahr eine wichtige Änderung. Ihr habt ja einen neuen Core-Sensor, ein Update rausgebracht, quasi den Zweier. Und ich denke, da ist auch ein wichtiger Faktor gewesen. Am Anfang hat man sich wirklich an dieser 38,5 Grad orientiert, hat versucht, da hinzukommen, was bei einem Athleten einfacher gefallen ist, bei anderen was schwerer, wie du es gesagt hast, je nachdem auch an der Umgebung. Jetzt, glaube ich, ist halt auch die Gesamtbelastung wird mehr getrackt und halt auch der Puls. Ist das richtig oder ist das so Halbwissen?
Also es stimmt fast alles. Also wir haben eigentlich eine neue Metrik eingeführt, die deine Hitzebelastung besser misst. Und das heißt, auf Englisch haben wir einen Heat Strain Index benannt und das ist eigentlich eine Kombination von der Körperkerntemperatur und der Hauttemperatur. Und so können wir eigentlich besser berechnen oder aussagen, wie hoch die thermische Belastung auf deinem Körper gerade ist. Und so kann man dann halt auch das Training und das Race steuern. Und anhand von dieser Hitzebelastung haben wir dann natürlich auch Trainingszonen bestimmt, weil wir wissen ja, dass der Körper an Leistung verliert, wenn man überhitzt. Das heißt, das ist eigentlich schlecht, aber für den Hitzetrainingreiz muss man eine gewisse Zeit dort in dieser Zone verbringen, in dieser Hitzezone, damit die Anpassungen passieren. Aber natürlich im Rennen will man das dann nicht mehr haben. Deswegen arbeiten wir jetzt mehr mit dieser Hitzebelastung und zeigen das auch auf allen Geräten an.
Okay, also um es einfacher zu machen für einen Endverbraucher. Aber sag nochmal ganz kurz den Unterschied oder den Zusammenhang dann von Hauttemperatur und Körperkerntemperatur.
Also genau, eigentlich diese Hitzebelastung ist wie eine Kombination von beiden. Aber du kannst dir vorstellen, dass eine hohe Körperkerntemperatur, die hast du auch bei kühlen Bedingungen, aber dann hast du noch keinen Hitzestress auf deinen Körper. Es kommt mehr auf den Unterschied oder den Gradienten zwischen dem Kern und außen drauf an, wie hoch die thermische Belastung ist. Und deswegen, um statt einfach eine dritte Temperaturgröße dem User zu geben, was niemand versteht, haben wir dann einfach eine Skala von dieser Hitzebelastung eingebaut, wie hoch die ist, und sie in Trainingszonen unterteilt, damit man sich danach richten kann.
Sehr gut. Okay, also am Ende, glaube ich, super logisch. Je heißer es draußen ist, desto höher ist dann auch die Hauttemperatur, desto schwieriger ist es für den Körper, sich zu kühlen. Aber so diese, du hast gesagt, das ist dann eine hohe Körperkerntemperatur, habe ich immer. Wo ist denn so dieser Bereich, wo es, also irgendwann wird die ja auch steigen. Das ist ja dann dieses Überhitzen. Das ist ja nicht, dass die Hauttemperatur steigt und ich dann überhitze. Klar ist das auch dann eine Folge, aber dieses Überhitzen ist ja dann, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, die Körperkerntemperatur, die dann irgendwann immer steigt, weil die Außentemperatur auch hoch ist und ich nicht mehr so gut kühlen kann. Dann ist dieser Bereich ab 38,5, was man der jetzt schon 2-3 Mal gefallen ist, ist dann jetzt eben so dieser kritische Bereich. Deswegen trainiere ich ab da in dieser Zone. Und das ist Körperkerntemperatur oder Hauttemperatur?
Eben die Kombination, also dieser Heatstrain-Index. Genau, der ist in diese Zonen unterteilt.
Okay, aber dieses Überhitzen ist dann Körperkerntemperatur.
Ja.
Gut.
Verstanden. Aline, du wolltest noch was sagen.
Ja, also es geht einfach generell immer um die Gesamthitzebelastung. Also auch wenn man überhitzt, ist es wichtig, dass man auf die Kombination aus Kernkörpertemperatur und Hauttemperatur guckt. Häufig ist es nämlich so, wenn die Hauttemperatur sehr hoch ist, was Tobi eben auch schon gesagt hat, fällt es dem Körper schwieriger, die Hitze nach außen abzugeben. Und wenn jetzt jemand wirklich überhitzt, ist es häufig so, dass nicht nur die Kernkörpertemperatur hoch ist, sondern auch die Hauttemperatur. Und das Ganze haben wir dann mit dem Heatstrain-Index in die verschiedenen Zonen eingeteilt. Und Athleten können dann halt wirklich sehen, okay, jetzt habe ich ein Problem, weil beide Werte erhöht sind. Oder aber vielleicht geht es mir sogar noch ganz gut, obwohl ich eine Kernkörpertemperatur von 38,5 Grad habe, meine Hauttemperatur aber noch recht gering ist und nur 32 Grad habe. Da sehen die Athleten dann, okay, ich bin noch gar nicht in der Zone, wo ich die Hitzetrainingseffekte bekomme oder eben langsamer werde, weil mein Körper mehr Energie braucht, um Hitze nach außen abzugeben. Bezüglich, wenn die Hauttemperatur dazu auch hoch ist, also anstatt 32 Grad zum Beispiel 36 Grad ist, ist das genau der Bereich, wo du fürs Hitzetraining drin sein möchtest, im Rennen aber wiederum ein Problem hast, weil dein Körper mehr Energie braucht, um die Hitze abzugeben und somit weniger Energie für die Vorwärtsbewegung da bleibt.
Also ist so ein Ding, was jetzt dann Lucy und Taylor hatten, auch dann eine Kombination. Klar, die Ursache ist dann Überhitzen, aber dass die dann so dizzy werden, ist dann nicht, weil nur zu viel Hitze da ist, sondern weil dann auch der Körper wieder nicht nur für die sportliche Leistung Carbs braucht, sondern auch eben fürs Runterkühlen und dann fehlen nachher Carbs plus die Hitze kommt und dann kommt halt auch diese Dizziness und das hat gar nichts mehr, geht dieser komplette Shutdown. Ab welchen Bereichen fängt das denn an? Also wenn man jetzt sagt, die beiden werden jetzt mit dem Core-Sensor geraced und hätten dann irgendwie einen roten Alarm bekommen. So ab jetzt wird's kritisch, mach mal langsamer, iss mehr Carbs, kühle dich mehr runter, damit eben das nicht passiert. Ab welchen Zonen spricht man da davon? Weil das ist ja, also jetzt Frage vielleicht an euch, hätte man sowas vermeiden können, wenn man dann mit so einem Sensor raced und da halt noch mehr draufschaut? Weil, also klar wird man dann überholt, aber wenn ich weiß, das Ding ist jetzt rot und ich weiß, ich laufe jetzt so weiter, dann laufe ich halt irgendwann gegen eine Wand und es passiert halt zwangsläufig.
Vielleicht spannende Info dazu. Wir haben auch ein paar Podcasts über den Ironman natürlich gehört. Und in einem Podcast hat Taylor ausgesagt, dass sie sich bewusst war, dass sie nach dem Schwimmen schon 0,1 Grad unter ihrer kritischen Kernkörpertemperatur war. Also im Endeffekt muss man es sich so vorstellen, dass jeder Athlet eine gewisse individuelle Schwelle hat, ab wo man überhitzt. Und wenn man einmal überhitzt, geht die Kernkörpertemperatur nicht mehr runter. Also läufst du einmal zu heiß, hast du riesige Probleme, dich wieder runterzukühlen. Und Taylor hat eben in diesem Podcast ausgesagt, dass sie bereits nach dem Schwimmen enorm heiß war, also sehr nah an ihrer eigenen Schwelle. Und dementsprechend war sie sich auf jeden Fall bewusst darüber, dass sie ziemlich warm war. Und sie hat in diesem Podcast auch ausgesagt, dass sie nichts ändern würde. Also sie hat gesagt, sie will gewinnen oder nicht gewinnen. Und deswegen ist sie so hart geraced, weil für sie das ultimative Ziel war, natürlich zu gewinnen.
Und es ist ja tatsächlich auch so, dass man durch entsprechendes Hitzetraining, gehen wir noch ein, wie es optimalerweise aussehen sollte, auch das ist natürlich erfahrungsgemäß, also man lernt das Ganze, das verschiebt sich, aber es ist auch möglich, diese individuelle Grenztemperatur, formuliere ich das mal, durch das Hitzetraining nach hinten zu verschieben. Weil das ist ja etwas, was halt eigentlich auch vor vielen Jahren so noch gar nicht bewusst war. Da hat man halt immer gedacht, okay, ab einer bestimmten Temperatur kann der Körper halt einfach nicht mehr die Leistung erbringen, riegelt dann ab und dann wird es halt einfach zu heiß. Da hat man auch gedacht, dass das vermutlich so ein bisschen einfach genetisch bedingt ist oder vielleicht auch die Umgebung, in der man trainiert, dass du halt Athleten hast, die halt einfach mit einer höheren Körperkerntemperatur, Leistung bringen, was dann natürlich für Hitzerennen sehr gut prädestiniert ist. Und dann hat man aber tatsächlich herausgefunden, damals dann halt noch viel mit den Hitzepillen, die man halt einführen musste, was natürlich immer sehr teuer war und auch sehr unangenehm war, also noch quasi vor dem Core-Zeitalter. Aber man hat halt einfach schon festgestellt, auch ganz viel in Vorbereitung auf Tokio, weil klar war, da wird halt eine sehr hohe Temperatur herrschen und die Luftfeuchtigkeit wird halt auch sehr hoch sein, dass man eben nicht erst bei 39 Grad vielleicht schon abriegelt, sondern wenn man halt diese Hitzeprotokolle macht, dass man dann tatsächlich auch noch individuell bis 40 Grad gehen kann, was ja natürlich ein Riesengewinn ist. Das stimmt auch, oder wie seht ihr das? Tobi vielleicht, weil du nickst schon, das ist dein Bereich.
Ja, also das ist sicher ein Punkt, wo Hitzetraining einen großen Einfluss hat, nämlich auf dein thermoregulatorisches System. Und was eigentlich passiert ist, dass dein Körper halt logischerweise durch korrekte Hitzetraining besser mit lernt umzugehen, wie man auf den Stress reagiert. Und was eigentlich passiert ist, dass der Körper wird viel effizienter im Schwitzen, weil während dem Sport ist eigentlich das mächtigste Tool, um Hitze abzugeben, ist der Schweiß und der verdampft dann ja. Und wenn du halt mehr schwitzen kannst, dann kannst du auch die Hitze besser abgeben. Und das trainiert eigentlich oder lernt der Körper, wenn du Hitzetraining machst. Und deswegen kannst du auch die Bereiche eigentlich verschieben, indem eigentlich dein thermoregulatorisches System viel effizienter wird. Und um eins vorwegzunehmen, mehr schwitzen ist ja auch immer so, oh nein, ist gefährlich wegen Elektrolytverlust. Aber der Körper ist smart, wie immer. Der Schweiß wird dann auch viel wässriger. Also man verliert eigentlich weniger Elektrolyte, wenn man richtiges Hitzetraining macht, als wenn man eben kein macht.
Das ist spannend. Also es ist dann nicht gleichzeitig einhergeht, weil das ist tatsächlich jetzt so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wir haben eben schon mal vorher gesprochen und ich habe es in manchen Podcasts schon auch mal so ein bisschen durchklingen lassen. Nach meiner Fuß-OP habe ich auf der Rolle so ein bisschen selber rumexperimentiert mit dem Hitzetraining und ich merke halt extrem, ich bin früher auf der Rolle immer mit Ventilator angefahren und danach, also ich konnte dann die Hose und so einfach an die Seite hängen. Das war eigentlich nicht, dass ich da groß geschwitzt habe, jetzt in Anführungsstrichen, selbst wenn ich Intervalle gefahren bin. Jetzt ist es so, wenn ich den Ventilator auslasse und ich fahre mich 10 Minuten ein, ist meine Bib-Shorts schon sowas von nass, die kann ich schon auswringen. Und ich merke es auch im Alltag, dass ich deutlich, wenn ich zu warm angezogen bin, einfach, also wenn man es draußen, man kennt das ja, dann hat man eine dicke Jacke, dann kommt die Sonne raus, dann merke ich wirklich, dass ich auch im Alltag schneller anfange zu schwitzen. Was ja erstmal dann von der Thermoregulatorik, und das wusste ich auch, dann erstmal ein gutes Zeichen ist. Aber ich habe mich tatsächlich dann gefragt, jetzt, wir sind am Wochenende Matschfuß gefahren, das war 16 Grad, also eigentlich super Wetter, man kann sich super runterkühlen, ist nicht zu heiß. Aber ich habe dann schon überlegt, okay, wie viel Salz muss ich mir denn jetzt reinhauen? Weil ich da auch, trotz 16 Grad, was jetzt nicht heiß ist, früher hätte ich da kaum geschwitzt und wäre halt so mit einem trockenen Trikot nach Hause gekommen. Und jetzt war es halt schon so in der Pause, dass ich dann da eine Jacke drüber gezogen habe, gemerkt, okay, unten drunter das Untershirt und alles ist schon komplett nass geschwitzt und dann kühlt man natürlich auch noch mehr ab wieder, wenn man steht, das ist dann ein anderes Thema, aber da habe ich dann echt mir in der Pause nochmal Elektrolyte reingehauen. Aber du sagst jetzt, das ist jetzt, der Körper passt sich auch da an und also die Salzrate, die man rausschwitzt, bleibt dann gleich oder gibt es da Untersuchungen zu, wie sich das auswirkt?
Also ich kenne die genauen Zahlen natürlich nicht, es gibt ja auch diese Tests, aber die muss man halt wirklich dann in den Umgebungsbedingungen machen und wenn man Hitze akklimatisiert ist, weil eben es kann sich verändern. Natürlich, wenn du viel mehr schwitzt, wirst du auch ein bisschen mehr Elektrolyte verlieren. Vielleicht bist du nicht ganz beim Base-Level, aber der Unterschied siehst du ja eigentlich wahrscheinlich auch am Trikot selbst. Also früher bist du nur mit Salzrändern nach Hause gekommen. Und wenn du halt mehr schwitzt, obwohl du mehr geschwitzt hast, hast du fast keine Salzränder mehr. Und man muss nicht extensiv viele Elektrolyte in normaler Umgebung dann einsetzen.
Spannend.
Das ist auch ganz wichtig, dass letztendlich auch die Schweißmenge nichts über den Elektrolytverlust aussagt. Also man kann tatsächlich auch sehr wenig schwitzen, aber in dem wenigen Schweiß sind dann halt einfach sehr viel Salze drin. Also das ist etwas, was viele Athleten sich auch nicht bewusst sind. Die denken halt, naja, ich schwitze ja nicht so viel, also muss ich nicht viel Salz zu mir nehmen. Das ist aber Bullshit. Das kann wirklich sein, dass in dieser geringen Menge Salz 1000 Milligramm Natrium drin sind, was halt schon ein Heavy Sweater ist. Genauso kann es halt auch sein, dass ein Athlet wahnsinnig viel Schweißmenge ausschwitzt. Wie bei dir dann beispielsweise der Fall. Du tropfst total, aber du hast trotzdem nur 500 Milligramm ausgeschwitzt, was halt eher so ein Low Sweater ist. Also in der Regel kann man sagen, so die Medium Range ist so 750 Milligramm. 500 ist eher wenig. 1000, das geht teilweise auch noch höher. Wie Tobi das eben gesagt hat, das kann man messen. Das hat aber mit der Menge Schweiß tatsächlich gar nicht so viel zu tun. Also, die Menge Schweiß sorgt dann eher dafür, dass das System runterkühlt, was natürlich positiv ist. Und das ist halt auch ganz interessant, eine Erfahrung, die ich auch mit einigen Athleten gemacht habe. Das Spannende ist ja, dass man im Alltag ja ungern schwitzt. Also gerade kennt ja irgendwie jeder auf dem Weg zur Arbeit, im besten Fall noch im Anzug oder im Kostüm, und du fährst mit dem Fahrrad zur Arbeit, kommst an und hast so richtig schön die Schweißränder unter dem Arm. Das ist natürlich etwas, was man nicht will. Und da denkt man eher, boah, ich schwitze so stark, das ist ja überhaupt nicht gut. Und wenn man jetzt halt Heat Prep macht, lernt der Körper ja zu schwitzen. Also ich habe tatsächlich Athleten, die vorher gar nicht geschwitzt haben und die jetzt auf einmal halt schwitzen und die das als unangenehm empfinden. Aus sportlicher Sicht ist es ja das Beste, was dir passieren kann. Oder Tobi, du nickst. Erzähl, was sagt der Fachmann dazu?
Absolut alles richtig gesagt, aber ja, es ist auch so eine persönliche Erkenntnis, die ich auch natürlich mache, wenn ich Hitzetraining mache, dann läufst du, keine Ahnung, vom Zug ins Büro und es ist warm und du fängst direkt an zu schwitzen und alle anderen schwitzen nicht und es ist ein bisschen komisch, aber eben aus Athletensicht ist es definitiv gut, dass eigentlich so die Schweißschwelle sozusagen tief unten ist, damit sich dein Körper einfach besser mit der Hitze abgeben kann.
Aber jetzt, um das Thema Salz und Elektrolyte dann nochmal abzuschließen, wenn ich jetzt diese Anpassung gemacht habe und ich habe jetzt ein Hitzetraining gemacht, wie das aussehen kann, kommen wir gleich natürlich noch genau drauf. Empfehlt ihr da euren Athleten, die ihr jetzt dann direkt betreut, auch da nochmal so einen Test zu machen, dass du eben weißt, wie viel Elektrolyte du jetzt auch für ein Rennen zuführen musst?
Kann man, ja, genau. Also,
also die Athleten, die das Ganze natürlich super ambitioniert und wissenschaftlich angehen, für die ist es natürlich sehr empfehlenswert, nach einem Hitzeblock mal so einen Test zu machen, dass sie so ein Base-Level haben und wissen, wie viel Salz sie wirklich verlieren. Das wird natürlich immer wieder leicht variieren, wenn sie dann nicht so hitzetrainiert sind für einen anderen Wettkampf. Von daher ist es wirklich gut, das mal nach einer Hitzeadaption zu machen, dass man so grob weiß, wie viel man verliert, wenn man Hitze angepasst ist.
Ja, aufs Gramm genau kriegt man es ja eh nicht rein, aber das ist ja schon so. Ich meine, wenn du anfängst, jetzt irgendwie Heat-Training zu machen und alles mit dem Sensor zu tracken und hast einen Index und sonst was, und wenn du dann sagst, ja, ich schwitze jetzt mehr, ich kipp einfach nur Wasser rein, und wenn aber dann Elektrolyte fehlen, hast du ja auch nichts gewonnen. Also genau. Das ist ja schon so, kann man ja am Ende sagen, wenn man es macht, dann muss man es auch vernünftig machen und auch einmal das testen, damit man weiß, wie viel man reinfüllen muss. Ich meine, bei Carbs ist es einfacher, das, was reingeht, rein fürs Rennen. Aber bei Elektrolyten ist es ja nicht so. Ich kann mir ja jetzt nicht einfach auf gut Glück entweder viel zu wenig oder viel zu viel Salz reinhauen. Das ist ja dann auch eher Guesswork. Das ist so wie Nils, der beschrieben hat, dass er auch Athleten kennt, die Hitzetraining machen ohne Sensor oder ohne irgendeine Messung. Das ist ja dann auch die Frage, was das bringt. Okay.
Ja, vielleicht noch ein spannender Fakt zum Schweißverlust. Generell verlieren Männer mehr Schweiß als Frauen. Und auch mit Hitzetraining ist es so, dass sich die Adaptionen in mehr Schweißverlust vor allem bei Männern widerspiegeln. Also auch wenn eine Frau jetzt ein Hitzetrainingsprogramm macht, ist es häufig so, dass sie nicht so viel mehr anfängt zu schwitzen wie ein Mann. Und das ist häufig auf die Bodymasse zurückzuführen, also Körpermasse. Weil die Männer einfach mehr Körpermasse haben, fangen diese dann auch an, mehr Schweiß zu verlieren als Frauen, die vielleicht dasselbe Hitzetrainingsprotokoll machen.
Spannend, weil sie einfach eine geringere Körpermasse haben und dementsprechend dann besser dafür geeignet sind. Was man ja eigentlich auch sagt, Athleten, wenn man sich jetzt eigentlich perfektes Beispiel, Patrick Lange, auch eher ein kleinerer Athlet, schmal würde ich jetzt nicht sagen, also schon auch sehr, sehr austrainiert, aber hat halt deutlich weniger Body Mass als jetzt ein großer, schwerer Athlet. Deswegen ist es für ihn auch besser, in der Hitze zu rennen, oder hat er vom Körperlichen her bessere Voraussetzungen, weil er halt einfach weniger dem der Sonne entgegensetzt oder weniger quasi dieser Hitze, unter der Hitze leidet. Ist das richtig?
Ja, aber andererseits gibt der Körper natürlich auch nicht so gut die Hitze nach außen ab, dadurch, dass die Athleten mit weniger Körpermasse auch weniger schwitzen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Spannend, aber das sagt man ja schon irgendwie seit Jahren, dass so auch gerade auf Hawaii, und das sieht man ja auch an den Ergebnissen, dass gerade beim Laufen, wenn man das auf Hawaii sich anguckt mit Ergebnissen, sieht man schon exorbitant viel kleine, leichte Athleten, die deutlich schneller rennen als große, schwerere Athleten. Ist das, weil die früher noch alle kein Hitzetraining gemacht haben?
Das ist eine sehr gute Frage.
Aber das wird ja mal spannend zu beobachten. Vielleicht ist es ja in der Zukunft, dass es sich ändert. Aber wenn man sich jetzt einfach nur Hawaii mal das anguckt, keine Ahnung, Nils, wir haben da im Podcast auch schon 30 Mal drüber geredet.
Ja, aber generell ist es natürlich so, dass die kleinen, leichteren Läufer im Laufen ja einen Vorteil haben, weil sie halt einfach weniger Masse nach vorne transportieren müssen. Also deswegen sind ja auch die Top-Läufer eher klein und leicht und das spielt sich dann natürlich unter erschwerten Bedingungen nochmal hervor.
Ich hatte gerade kurz Hoffnung.
Aber dieses Jahr sieht man jetzt zum Beispiel mit Solveig und auch Cat, dass zwei Läufer sehr stark waren, die wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Frauen eher etwas mehr Masse haben.
Touché. Komplett meine Argumentation widerlegt. Nee, stimmt. Absolut richtig. Kurze Schweißrate nochmal. Ist es so, dass ihr das dann auch messt mit diesem vor der Einheit wiegen und dann danach wiegen, dass man es einfach weiß? Das war jetzt ganz interessant. Ich hatte einen Podcast noch mit Scott Tindall und Fred Funk gemacht. Und da hatten die erzählt, dass die auch, als sie zusammen angefangen haben zu arbeiten, hat Scott eben Fred auch gefragt, ja, was ist denn deine Schweißrate? Und dann hat Fred gesagt, keine Ahnung. Und dann sind die angefangen, zusammenzuarbeiten. Und Fred hat wirklich dann, das war in Australien, sind die angefangen, es zu testen. Da ist natürlich entsprechend heiß Luftfeuchtigkeit. Aber da hat er einfach 2 Liter durchgehauen pro Stunde. Also richtig, richtig viel. Und war sich dann erstmal auch bewusst. Und da mussten die dann auch viele Anpassungen noch machen. Gerade dann für den Wechsel noch auf längere Distanzen. Weil klar, auf einer Mitteldistanz oder dieser T100, dann kommt man vielleicht mit nicht ganz Fueling nochmal irgendwie hin. Aber auf den Langdistanzen, wenn du da halt auch gerade Hydration, also Wasser unterfuelst, ist natürlich auch schwierig. Wie sind da eure Erfahrungen? Also wie wichtig ist das auch noch im Vergleich, also in Bezug auf Sitzetraining eben, dass man auf seine Schweißrate achtet, das trackt und auch weiß, wie viel muss ich zuführen, auch dann im Training eben.
Ja, definitiv super wichtig. Also wir empfehlen immer, um das Hitzetraining herum sich zu wiegen, vorher möglichst nackt, hinterher möglichst nackt und dann natürlich die Menge Getränk davon abzuziehen. Das Ganze sollte sich über den Hitzetraining-Block verändern, da man ja anfängt mehr zu schwitzen. Und wir empfehlen auch eigentlich ungefähr die 1,5-fache Menge des Schweißverlusts, um die Trainingseinheit herum zu trinken. Also der Körper kann während einer Stunde Aktivität eigentlich um 1 Liter Flüssigkeit recht gut aufnehmen. Alles, was drüber ist, muss man wirklich trainieren. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, hydriert in die Session reinzugehen und auch nach der Session ausreichend zu trinken, dass der Körper sich einfach schnell wieder hydriert. Für einen Wettkampf natürlich auch super wichtig, gerade für längere Distanzen, dass man genügend trinkt. Es ist natürlich immer möglich, zu einem gewissen Maße dehydriert zu sein und das bleibt bei einer heißen Langdistanz auch nicht aus. Da sollte man aber natürlich aufpassen, dass das Defizit nicht zu groß wird.
Aline, das ist auch ganz wichtig, weil du hast gerade gesagt, dass sich das im Laufe der Heat Prep verändert. Das heißt aber, dass die Athleten im Laufe der Heat Prep mehr trinken müssen, weil sie halt durch das Hitzetraining mehr schwitzen. Weil von der Logik her würden vermutlich viele denken, naja, ich bin dann halt effektiver, ich brauche dann nicht so viel Flüssigkeit aufzunehmen. Genau das Gegenteil ist aber der Fall.
Ganz genau, so ist es. Es ist dann halt eher so, dass man nicht noch mehr Elektrolyte ungefähr unbedingt zuführen muss, weil der Körper halt einfach effizienter schwitzt.
Und du hast gesagt, man kann so 1 Liter pro Stunde kann man sicher zuführen, man kann das Ganze trainieren. Jetzt haben wir gehört, Fred braucht 2 Liter pro Stunde. Ist das tatsächlich praktikabel, dass du nachher, weil das, man muss sich das ja auch einfach mal wirklich vor Augen führen und die meisten, die das hören, die haben wahrscheinlich auch schon Fettkämpfe gemacht. Und 2 Liter zu trinken, das ist ja einfach eine richtige Menge. Gerade auch im Wettkampfstress auf dem Rad ist das Ganze noch okay. Beim Laufen, also spätestens nachher beim Ironman, beim Marathon, du hast es gesagt, eine gewisse Differenz, eine gewisse Dehydrierung darf da sein, aber die ist sehr gering. Also sobald man halt wirklich dehydriert, zu doll dehydriert, nimmt die Leistung halt rapide bergab. Das hat ja auch nicht so viel auch zu Taylor Nipp. Das ist dann ja nicht nur die Hitze. Das ist dann ja auch ganz viel. Vermutlich wird sie nachher auch vielleicht wirklich einfach auch nur noch Wasser getrunken haben, was dann die Elektrolyte zusätzlich auch noch ausschwemmt. Diese Dizziness, das ist mit Sicherheit auch ein Zeichen einmal für Unterzuckerung, aber dann wird auch zu wenig Salz im Körper gewesen sein. Also das ist ja nachher immer eine Kombination von allem. Das heißt, du bist nicht nur überhitzt, sondern du hast in dem Moment auch zu wenig Elektrolyte, hast zu wenig Carbs und dann bricht das System halt zusammen. Und das war natürlich auch wirklich überhaupt nicht schön anzusehen. Aber Fakt ist, 2 Liter pro Stunde trinken, das ist einfach richtig viel Arbeit. Also weiß man, kriegt man das hin, dass man, wenn man trainiert, 2 Liter pro Stunde auch zu sich nimmt und auch aufnimmt?
Auch das ist wieder individuell von Athlet zu Athlet. 2 Liter ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr viel. Auf dem Rad definitiv besser umsetzbar als hinterher beim Laufen. Soweit ich weiß, trinken die meisten Athleten weniger als 2 Liter. Ich weiß nicht, Tobi, hast du da noch was mit hinzuzufügen?
Nee, also die Trinkraten sind schon über 1 Liter wahrscheinlich so, was ich jetzt so weiß von den auch auf den Langdistanzen, sodass man wirklich versucht 1,5 Liter und das pusht man dann natürlich auf dem Rad. Aber man sieht halt auch, hinten raus beim Lauf ist dann nicht mehr so praktikabel, weil halt aus dem, wenn man die Flaschen bekommt, okay, dann ist gut, aber aus diesen Becherchen bekommt man ja meistens nicht sehr viel getrunken. Und eine gewisse Dehydration kann man eingehen. Man hat ja jetzt auch gesehen von Kona bei den Frauen, dass da Spitzenathletinnen bis zu 4-5% Dehydration hatten. Aber wenn es dann halt mehr waren, dann, also es gab einen Case, da war irgendwie 7,5%, aber diese Athletin musste auch aussteigen. Also es ist schon, man muss es schon so gut wie möglich in Balance halten. Und wirklich, es ist eigentlich wie so ein Plan, aber beiden dann auch beim Trinken, dass man sich immer viel, also alle denken so, okay, ja, ich muss so viel Carbs pro Stunde nehmen, aber man muss eben auch genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, damit man überhaupt auch die Carbs aufnehmen kann. Und das natürlich auch im Training trainieren, damit der ganze gastrointestinale Trakt das überhaupt verarbeiten kann.
Ja, es war bei Fred in Roth dann jetzt auch nämlich 1,5 Liter, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber diese 2 Liter waren halt in diesen Bedingungen in Australien. Also diese extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit. Aber da bist du ja Hawaii irgendwie auch. Und Nils, du hast die Zahl sicherlich im Kopf. Das hatte doch auch, wo Sam Laidlaw 2. geworden ist auf Hawaii. Hatte der da nicht auch irgendwie so eine absurde Menge an, also 14, 13 Liter oder sowas über das Rennen?
Genau, ja. Also ich bin auch, also hat er jetzt auch nochmal gesagt in einem Podcast, dass er halt auch 14 Liter pro im Rennen dann halt zu sich nimmt, wo wir dann halt irgendwie bei 1,7, 1,8 Liter pro Stunde wären. Also das ist schon krass. Und was du eben auch gesagt hast, Tobi, du selber hast ja auch erzählt letztes Jahr, dass du auch ab und zu mal so Ultraläufe machst. Es ist natürlich beim Laufen auch nochmal was ganz anderes einfach vom Handling, weil du natürlich die Flüssigkeitsmenge dann auch im Magen mit dir rumträgst. Also es ist viel einfacher auf dem Rad, wo dein Gewicht halt getragen wird, als nachher beim Laufen, wo du auf deinem eigenen Bein unterwegs bist und dann gefühlt mit so einem Gluckerbauch durch die Gegend laufen musst. Also man sollte da schon wirklich versuchen, beim Radfahren das Maximum quasi auszuloten, um dann halt den Marathon optimal hydriert zu starten, damit man dann halt in diese 3-4% Dehydrierung reingehen kann. Denn das nachher beim Marathon hinzubekommen, ist einfach wahnsinnig schwierig. Das ist tatsächlich so. Aber ich finde es ganz interessant, wenn du das jetzt so sagst, Tobi. Ihr habt dann von den Athleten gehört. Wo zieht ihr diese Information her? Weil das muss man ja vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen. Ihr seid ja wirklich eine Company, die sehr neu am Markt ist. Ich glaube, so ein klein bisschen die Entstehungsgeschichte. Ich meine, es war 2019, als, wie hieß die super nette Amerikanerin? Sarah True, genau. Sarah True, in Frankfurt in Führung liegend, 1 Kilometer vor dem Ziel. Eigentlich ähnlich wie Taylor Nipp, tatsächlich noch ein bisschen weitergekommen, ist, glaube ich, tatsächlich bis Kilometer 41 gekommen. Sarah True wurde auch von Dan Lorang betreut. Und da war das Thema natürlich sehr, sehr aktuell. Und ich glaube, da wart ihr schon so ein bisschen in den Startlöchern, eure Company. Die hatten dann da so dieses Device, seid an Dan rangegangen. Da ist dann dieser Kontakt zustande gekommen. Dan hat dann Olaf Alexander Bu meiner Meinung nach auch kontaktiert, weil die Norweger halt eben schon sehr, sehr weit waren. Gerüchte nachzuurteilen, hat der Norweger, der smarte Kerl, auch Anteile bei euch im Unternehmen? Müsst ihr nicht vielleicht was zu sagen, aber der hat halt schon gedacht, okay, das ist so eine spannende Company, da will ich reingehen. Und das ist ja gerade mal 6 Jahre her. Also das ist ja wirklich überhaupt noch nicht alt. Und jetzt merkt man, dass ihr, Aline, als Athletenbetreuerin, wahrscheinlich alle Weltklasse-Athleten im Ausdauersport, mit denen hast du zu tun. Vielleicht seid ihr auch aufgeteilt. Auch im Radsport sieht man natürlich, dass sämtliche Top-Teams die Core-Sensoren am Brustgurt haben. Tobi, du, was die Entwicklung anbelangt, bist selber auch viel mit den Athleten unterwegs. Also das ist jetzt ja eine sehr rasante Entwicklung. Wo kriegt ihr diese Information her? Arbeitet ihr dann, wenn du halt sagst, dass da eine Athletin war, die hatte 6% Dehydrierung, die ist dann auch nicht ins Ziel gekommen. Weil das ist ja auch das Spannende, das kommt ja alles in euer Feld mit rein. Das klingt jetzt immer nur, ihr messt ja nur Temperatur, aber wir merken ja gerade einfach schon in der ersten halben Stunde, wie komplex das ganze Thema ist, was da alles mit drin steckt. Und das sind ja Informationen, die ihr auch braucht, um halt einfach euer Produkt, und damit meine ich jetzt nicht einfach nur den Sensor, sondern sagen wir mal einfach das Produkt Heat Prep, was halt einfach so unheimlich viel beinhaltet, weswegen das für viele natürlich auch sehr kompliziert ist, für uns auch, aber natürlich auch gerade aus Trainersicht wahnsinnig faszinierend, weil, da kommen wir am Ende auch noch zu, es ja nicht nur um die Hitzeadaption geht, sondern auch noch um die Blutplasmaveränderung. Verlängerung von Höhentraining und sogar noch Höheneffekt eigentlich. Also ihr werdet einfach wirklich auch besser durch richtiges Hitzetraining. Also ihr habt da wirklich so ein riesenbreites Spektrum, was da reinkommt. Wo kriegt ihr diese Informationen her? Vielleicht an beide, erstmal Tobi und dann Aline.
Also wir versuchen halt auch von der wissenschaftlichen Seite immer da on top zu sein und sind auch mit Wissenschaftlern im Austausch und lesen uns natürlich die ganzen Papers und so durch, aber da kann vielleicht Aline dann nachher kurz was dazu sagen, dass wir auch intern verschiedene Studien machen, um halt mehr das Produkt dann weiterzuentwickeln. Also wenn wir zum Beispiel wissen oder im Austausch mit anderen Wissenschaftlern irgendwas herausfinden, was man einsetzen könnte, dann wenden wir das intern auch an und testen das, ob das auch für das Produkt umsetzbar ist. Und man ist natürlich, schlussendlich ist die Ausdauersportwelt ist relativ klein, also man kennt sich, man unterstützt sich zusammen oder ja, man ist auch einfach viel in Austausch mit Coaches, Nutrition Brands und so weiter. Und so muss man halt immer am Ball bleiben und auch persönlich viel immer lesen und on top bleiben, genau, dass man eigentlich ja, weiß, was man macht.
Ja,
Aline, was sagst du dazu?
Ja, von der Athletenperspektive ist es natürlich so, dass ich im Austausch mit den Athleten bin, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da bekomme ich natürlich nicht nur Hitzetrainingsdaten, sondern es ist viel Gespräch, wie geht es den Athleten selbst, was passiert vielleicht sonst noch so in deren Leben, das hinterher das Hitzetraining auch beeinflusst. Und da hört man dann natürlich auch mal von anderen Athleten, die vielleicht nicht von uns supportet werden, aber da werden einfach mal Geschichten erzählt und darüber bekommt man dann auch total viel mit.
Aber bist du tatsächlich für alle Athleten verantwortlich oder ist es mittlerweile, sind es einfach schon wirklich so viele Athleten, die in diesem engen Rahmen mit euch zusammenarbeiten, dass du das gar nicht mehr handeln kannst und dass ihr euch irgendwie aufgeteilt hast, du hast Running und Triathlon, ein anderer hat Cycling, weil das wahrscheinlich auch ein riesengroßes Feld ist. Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es tatsächlich so, dass du für alle Athleten, die eng mit Core zusammenarbeitet, verantwortlich bist?
Ich bin für alle Athleten, die mit Core zusammenarbeiten, verantwortlich. Also das sind individuelle Athleten und auch die Radfahrteams.
Ach krass, also hast du schon auch gut zu tun.
Ja, würde ich sagen.
Und ist es so, dass das, weil es ist natürlich wirklich ein sehr spannendes Produkt, was ihr habt. Und ist es so, dass dann dass die Anfrage euch quasi überrollt? Oder ist es so, dass ihr wirklich sagt, nee, okay, komm, wir gehen jetzt ganz gezielt auf die Athleten hinzu, weil die halt einfach eine Stahlkraft haben? Ich bin jetzt gar nicht so sehr im Trailrunning drin, aber Kilian Jornet beispielsweise, den kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie im Ausdauersport zu tun hat, ist ja auch einer, der sehr, sehr viel Hitzetraining macht und in den letzten Jahren da auch offen drüber geredet hat. Und das sind dann ja wahrscheinlich so Leute, wo man sagt, okay, komm, den müssen wir jetzt haben, mit dem müssen wir zusammenarbeiten, weil an dem kommen wir gar nicht vorbei. Denn das Schöne ist, es ist ja für beide eine Win-Win-Situation, weil es halt eben so ein neues Feld ist, dass ja auch die Profiathleten jetzt sicherlich nicht sagen werden, ich verzichte darauf, mit euch zusammenzuarbeiten, weil ich alleine gut klarkomme.
Ja, definitiv. Also wir merken, dass Hitzetraining immer präsenter wird bei allen möglichen Athleten und haben vor allem dieses Jahr eine riesige Anfrage gehabt. Wir haben zum Beispiel so ein Performance-Team-Application-Programm oder einfach das Team, wo wir Athleten das nächste Jahr unterstützen, die keine Profis sind. Und da haben wir schon 800 Bewerbungen jetzt, nachdem das Programm gerade mal 2 Wochen offen ist, so die Bewerbungsfrist. Und das ist natürlich super cool zu sehen, wie viele Leute wirklich Interesse haben, tiefer mit uns zusammenzuarbeiten. Aber auch von der Profi-Athleten-Seite kommen immer mehr Athleten auf uns zu und sagen wirklich, hey, wir wollen an unserer Thermoregulation arbeiten. Das ist so ein wichtiges Thema. Können wir mit euch zusammenarbeiten? Und da können wir natürlich nicht mehr jedem zusagen, weil irgendwann wird es zu viel und Ziel ist natürlich auch, gut mit den Athleten zusammenzuarbeiten und nicht einfach nur einen riesen Pool an Athleten zu haben, sondern auch wirklich tiefe Partnerschaften mit denen aufzubauen. Und da müssen wir selektiver werden und uns auf ein paar Athleten beschränken.
Krass, spannend. Ich hoffe, die 800 landen nicht alle bei dir.
Auch da wird gut ausgewählt.
Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns doch mal einmal rein, oder hast du noch was, Nils? Sonst würde ich sagen, springen wir mal rein in die, wie wirklich so ein Hitzeprotokoll funktioniert, wie man das Ganze jetzt angehen kann und wie man das ins Training integrieren kann.
Genau, bevor wir damit starten, ein guter Punkt, hätte mich dann tatsächlich nochmal interessiert, wie lange seid ihr jetzt dabei? Ich glaube, so richtig, also Tobi, du bist jetzt, glaube ich, Jahr 2 oder 3 dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Aline, wie lange bist du dabei?
auch so 2,5 Jahre jetzt. Ich habe erst mit dem Praktikum in der Firma angefangen und vor 1,5, 2 Jahren bin ich dann in das Athletenbetreuungsmanagement-Programm eingestiegen.
Und wie groß ist die Company? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben eigentlich so die Firma, wo die Technologie entwickelt, das ist eigentlich so wie der Mutterkonzern und da sind wir mit Produktion dieser Sensoren, also diese Wärmeflusssensoren im Core, die werden hier in Zürich in-house produziert und mit all dem drum und dran und mit industriellen Anwendungen von dieser Technologie sind wir knapp 40, aber ich würde sozusagen das Core-Team selbst, also jetzt der Core-Sensor oder worüber wir sprechen, sind wir 10 knapp mit allem.
Krass, aber schon relativ, also finde ich schon eine große Zahl, was jetzt die reine Produktion anbelangt.
Ja, also das sind wir halt schon auch mit ihm berechnet. In der Produktion arbeiten vielleicht 4, 5 Leute. Mhm. Genau.
Und dann kommen nochmal wie Marketing, Athletenbetreuer, wie viel sind das dann noch so? Also das gesamte Core-Core-Team quasi?
Das,
oder sind das die 10?
Das sind die 10, genau.
Ah, okay. Ja. Okay, ja gut, das geht dann. Das geht
sind
dann
nicht so viele.
Noch. Also ist tatsächlich noch eine relativ, relativ kleine Company sogar.
Ja. Mit den
aber ihr seid alle...
Oh, sorry, wir sind auch jetzt sehr gewachsen über diesen Jahr.
Ja, jetzt könnt ihr nochmal aufstocken. Ihr könnt 800 Leute noch aufnehmen für die Betreuung. Also Potenzial ist da. Ja, super, super spannend zu sehen. Aber ich glaube, man hat jetzt auch schon mitbekommen, dass es nicht nur irgendwie, ich ziehe mich warm an, gehe auf die Rolle und trainiere 3, 4 Mal, dann passt es schon. Also es gibt einfach echt viele, viele Punkte zu beachten. Aber dann lass uns doch jetzt mal in genau diese Sachen reinspringen. Also wie sieht eben genau so ein Hitzetraining, so ein Akklimatisationstraining aus und wie kann ich vor allen Dingen das für mich am einfachsten gestalten? Also sage ich mir jetzt mal ich habe jetzt Bock drauf. Ich fange mal anders an. Ich habe ja rumexperimentiert und habe schon gesagt, hatte Aline gesagt, das Beispiel soll ich unbedingt bringen. Jetzt bin ich selber gespannt, was kommt. Wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht. Aber ich habe gesagt, um in diesen Bereich zu kommen von 38,5 Grad, musste ich mich gar nicht so warm anziehen, sondern war halt schon mit nur Baselayer und einer Bib-Shorts, wenn ich gerade am Anfang irgendwie ein bisschen intensiver gefahren bin, Fenster zu und Ventilator natürlich aus, sehr, sehr schnell, immer in einem Bereich von 38,6 bis 38,9 und habe halt gedacht, cool, das passt für mich und habe dann bin dann so rumgefahren. Jetzt bin ich gespannt, was da natürlich noch kommt. Und dann vielleicht auch nochmal der Use Case, wie es dann richtig geht.
Top. Ja, also Tobi hat ja am Anfang über den Heat Strain Index geredet und das ist das perfekte Beispiel, um den Heat Strain Index nochmal etwas zu vertiefen. Du redest gerade ja von deiner Kernkörpertemperatur und sagst, hey, wenn ich Rad fahre, brauche ich eigentlich nur eine Bib und einen Base Layer und ich erreiche schon 38,5 Grad Kernkörpertemperatur. Dadurch, dass deine Haut nicht bedeckt ist, kann deine Haut die Hitze gut nach außen abgeben und deine Hauttemperatur selbst wird sehr wahrscheinlich nicht besonders hoch sein, auch wenn du keinen Ventilator anhast. Du fängst mit der Zeit an zu schwitzen und was wir sehr oft in Kurven sehen, ist, dass die Kernkörpertemperatur weiter steigt, die Hauttemperatur aber über die Zeit abnimmt, dadurch, dass du mehr Schweiß produzierst und sich die Haut darüber abkühlen kann. Und dann hast du im Endeffekt den gegenläufigen Effekt und bleibst sehr wahrscheinlich in einer geringeren Hitzezone mit einem geringeren Hitzestresswert, sodass du gar nicht in den Bereich kommst, wo du effektives Hitzetraining machst, weil deine Hauttemperatur einfach zu gering ist.
Ah, also dass ich nur, also ich spüre ja schon, dass ich ein bisschen schneller auf jeden Fall schwitze, aber das ist dann wahrscheinlich nur im Vergleich zu vorher, dass es eine kleine Anpassung eben gibt, aber nicht eben die maximale, weil wenn ich dann eine, wie ihr eben empfehlt, entweder, ich meine, jeder kennt diese Bilder von dem Core-Maler-Anzug oder ich ziehe mir jetzt irgendwie noch einen Layer mit einer Regenjacke oder sowas an, also die jetzt wirklich dann dicht ist, weil eben die Hauttemperatur oder die Umgebung um die Haut auch noch weiter steigt, die Temperatur, und ich dann nicht durch mehr Schweiß einfach das easy kühlen kann oder der Körper es easy kühlen kann, sondern dann noch mehr arbeiten muss und noch mehr Schweiß produzieren muss, um eben da zu versuchen, weiter runter zu kühlen, und dann komme ich eben noch in viel höhere Hitzezonen. Weil das stimmt wirklich. Ich habe dann auf die Temperatur geachtet, aber der Heat Strain Index war dann immer nur so bei 3 oder maximal 4.
Genau, also Ziel ist es eigentlich, ein Mikroklima um dich herum zu erzeugen, das warm ist. Und das schaffst du halt sehr gut mit unserem Hitzeanzug zum Beispiel oder auch mit Regenkleidung. Es ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht nur einen Pulli anhat, weil auch hier kann die Hitze noch nach außen durchgehen, sondern da brauchst du wirklich so einen wasserabweisenden Layer, der die ganze Hitze um deinen Körper herum hält. Vom Hitzestresswert ist es so, dass du an sich effektives Hitzetraining in unserer Hitzezone 3 machst, das einen Heatstrain-Index von über 3 bis 7 hat. Und diese Zone ist recht weit, einfach weil auch da der Hitzestress wieder etwas individueller ist. Es gibt Athleten, die haben schon sehr gutes Hitzetraining mit einem geringeren Hitzestress. Und dann gibt es aber auch Athleten, die brauchen einen etwas höheren Heatstrain-Index, um wirklich effektives Hitzetraining zu machen. Und das findet man mit der Zeit für sich selbst raus, wenn man ein paar Sessions gemacht hat, wenn man sieht, wie leicht man wirklich Hitze aufbaut. Und deswegen ist die Zone einfach so breit, um da das breite Maß der Athleten mit abzudecken.
Wenn ich jetzt damit starte, wie oft pro Woche muss ich das machen, damit ich quasi in diesen Effekt reinkomme, dass ich wirklich adaptiere und worauf wir auch noch eingehen müssen, definitiv. Aber das können wir vielleicht danach machen, den Effekt auf die Veränderung des Blutplasmavolumens, weil das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, weil es, wie gesagt, ich hatte es eingangs gesagt, nicht nur um die Hitzeanpassung geht, sondern auch um einen zusätzlichen Trainingseffekt, der ja tatsächlich, Tobi, da wirst du wahrscheinlich mehr erläutern zu können, vergleichbar ist mit einem Höhentraining, was für viele halt einfach realistisch nicht durchführbar ist, was aber natürlich eben durch dieses Hitzeprotokoll sehr, sehr spannend ist oder wodurch das Hitzeprotokoll noch spannender wird. Also Aline, wie oft muss ich das machen pro Woche dann?
Wenn du dich kurzfristig oder mit kurzzeitigem Hitzetraining auf einen heißen Wettbewerb vorbereiten möchtest, empfehlen wir in Summe 10 bis 14 Hitzesessions zu machen, um dann wirklich in der Hitze gut performen zu können. Man kann das Ganze mit einem sehr intensiven Block machen, dass man wirklich sagt, 5 Sessions die Woche. Das ist aber gerade für Amateurathleten, die nebenbei noch einen Job haben, wahrscheinlich sehr schwer umzusetzen. Und ich empfehle eigentlich eher immer den etwas vorsichtigeren Approach, dass man wirklich 4-5 Wochen vor dem Wettkampf in der Hitze mit Hitzetraining anfängt und dann guckt, dass man so 3 Sessions die Woche macht. Dann weiß man einfach, man hat noch genügend Zeit, um sich zu erholen. Es ist nicht allzu viel Einfluss in das Haupttraining, weil es einfach nicht ganz so viel Stress ist, als wenn man jetzt 5 Sessions die Woche macht und weiß, dass man trotzdem gut für die Hitze am Race Day vorbereitet ist.
Und aber wenn ich dann jetzt konkret eine Trainingseinheit habe, sagen wir jetzt einfach mal einen klassischen 1 Stunde Grundlagenlauf. Du hast gesagt, man sollte versuchen, so 30 bis 40 Minuten in diesem Heatstrain-Index in der richtigen Bereich zu sein. Ziehe ich mich dann von Anfang an einfach warm an, lauf los und versuche dann innerhalb von 20 Minuten in diesen Index zu kommen und dann 30, 40 Minuten bleibe ich in dem Index oder ziehe ich erst nach 20 Minuten das an, gebe dann 10 Minuten Gas, bin dann in diesem Bereich drin und lasse dann die letzten 30 Minuten die warmen Sachen an. Wie sieht das konkret aus?
Also bei einem Grundlagenlauf kann man sich natürlich sehr gut warm anziehen, um daraus ein Hitzetraining zu machen. Bei Easy-Einheiten ist es immer eine super Möglichkeit. Beim Laufen wird der Körper meistens recht schnell warm, gerade weil mehr Muskeln involviert sind als beim Radfahren. Und da sollte es im Normalfall ausreichen, die Session einfach ganz normal zu machen und dann auch in diese Hitzetraining-Bereiche zu kommen. Kommt natürlich etwas auf die Umgebungstemperaturen an. Wenn es super kalt draußen ist, reicht das Overdressen vielleicht nicht. Aber wenn man es jetzt an einem nicht allzu kalten Tag macht, dann sollte das definitiv ausreichen. Ansonsten empfehlen wir Athleten häufig nach der Trainingssession, wenn man zum Beispiel Intervalle macht, sich danach warm anzuziehen und quasi ein Hitzetraining im Anschluss an das normale Training zu machen. Vorteil ist, die Kernkörpertemperatur ist bereits erhöht und man spart sich so ein bisschen die Energie am Anfang, die man ansonsten braucht, um warm zu werden. Vielleicht noch mal ein kurzes Beispiel dazu. Viele Athleten denken immer, boah, mir ist verdammt warm, ich bin jetzt gerade sicher schon im Hitzetraining. Aber das, was man häufig fühlt, ist die Hauttemperatur. Zum Beispiel, wenn du jetzt im Sommer vor die Haustür gehst, ist dir direkt warm. Aber es ist nicht die Kernkörpertemperatur, die darauf reagiert, sondern deine Hauttemperatur. Und ähnlich ist es beim Hitzetraining. Wenn du viel anhast, ist dir direkt warm. Aber es dauert wirklich seine Zeit, bis auch die Kernkörpertemperatur erhöht ist. Und dafür braucht man häufig am Anfang etwas mehr Power-Output, um den Körper wieder wieder aufzuwärmen, die ganze Masse. Und dann, wenn man einmal warm ist, dann kann man den Power-Output auch rausnehmen, eigentlich nur noch ganz easy treten. Und dann ist es halt wirklich wichtig, dass man gut overdressed ist, dass die Hitze um den Körper herum gehalten wird. Also das kann man einmal im Anschluss an eine Trainingseinheit machen, dann spart man sich so ein bisschen den Aufwärmprozess oder natürlich auch als eigene Trainingseinheit. Da empfehlen wir dann am Anfang etwas mehr Power in die Pedalen oder ins Laufen zu bringen, dass der Körper gut aufwärmt und dann, wenn man einmal in dem Bereich ist, wirklich ganz entspannt nur zu treten, um warm zu bleiben.
Das ist dann auch das Unangenehme, ne? Also dieses, also gerade dieses am Anfang, diese Hauttemperatur, was er dann, also man ist noch gar nicht in dieser Zone und es fühlt sich aber, weil ich habe mich einmal auch wirklich warm angezogen und auch mit so einer Regenjacke und sowas drüber und hatte sofort so einen pochenden Kopf gefühlt. Und auch schon von Anfang an war das wirklich gefühlt sehr, 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 sehr unangenehm. Und ich habe dann halt gedacht, okay, ich erreiche das ja auch ohne mich warm anzuziehen. Es war ein Fehler, ich habe es jetzt, ich habe es jetzt gelernt. Aber das ist dann auch so dieses, was es so hart macht, oder? Also mental.
Genau, es fühlt sich recht unangenehm an. Also man denkt wirklich, boah, wie soll ich das aushalten? Aber auch da, man gewöhnt sich an das Gefühl. Also es wird besser von Einheit zu Einheit. Und die ersten Sessions fühlen sich hart an. Wir empfehlen auch am Anfang jetzt nicht direkt 30, 40 Minuten in Hitzezone 3 zu bleiben, sondern wirklich langsam zu starten, sich an das Gefühl zu gewöhnen, erstmal nur ein paar Minuten in dem Bereich zu sein, es nicht zu übertreiben. Und dann, wenn man auch ein besseres Gefühl hat, dann in die etwas längeren Hitzesessions reinzugehen und man gewöhnt sich dran. Es fühlt sich nicht mehr ganz so schlimm an.
Aber mache ich das Ganze nur bei ruhigen Einheiten oder muss ich teilweise, weil ich möchte ja nachher im Rennen, performe ich ja einfach in intensiveren Bereichen, muss ich auch diese intensiveren Bereiche schon im Hitzetraining abdecken?
Es reicht, in den ruhigen Bereichen das Ganze zu machen.
Also bei den Intervallen mache ich das dann, lasse ich das dann auch ganz bewusst weg.
Es gibt ein paar Athleten, die es auch mit Intervallen machen. Risiko ist natürlich immer, dass du überhitzt, weil gerade wenn du viel anhast und im Wettkampf bist du ja nicht overdressed, da kann dein Körper die Hitze trotzdem noch besser ausgeben oder abgeben. Wirst du nicht so schnell überhitzen, als wenn du wirklich viele Schichten Kleidung anhast und dann harte Intervalle ballerst. Es ist wieder individuell, wenn Athleten sich damit wohlfühlen und natürlich ihre Werte im Auge betrachten und sehen, dass sie nicht überhitzen, machen es manche, aber wir würden eher davon abraten.
Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Bereich, den Tobi mir genannt hat. Auch wenn er jetzt hier gerade ausgelockt ist. Ich glaube, er hat gerade technische Probleme. Ist
cool, natürlich
ein super Timing. Vielleicht hört er uns aber noch. Tatsächlich, das hatte Tobi mir den Hinweis gegeben, wenn man jetzt beispielsweise Intervalle trainieren will, ist das Wichtigste tatsächlich immer, dass die Qualität des Trainings halt nicht unter der Heat Prep leidet. Also ihr müsst wirklich eure Bereiche abrufen können. Klassiker, ihr wollt 10x1000 laufen, Zielpace ist vielleicht 4 Minuten pro Intervall, würde es jetzt nichts bringen, das Ganze mit dem Anzug zu machen, damit ihr Hitzetraining habt. Ihr lauft die Intervalle aber nur im 4,30er, 4,45er Schnitt, weil es natürlich sonst viel zu intensiv werden würde. Was Tobi mir dann geraten hat, was ich tatsächlich dann auch gemacht habe mit den Athleten, die es jetzt sehr erfolgreich absolviert haben, dieses Heat-Protokoll und wo die Rennen halt auch sehr gut gelaufen sind tatsächlich, war, dass du dann halt vielleicht vor dem letzten Intervall dich schon warm anziehst. Und dann halt durch dieses letzte Intervall, durch den hohen Effort sehr schnell in den Heatstrain den erreichst quasi, hast trotzdem die Qualität des Trainings, läufst vielleicht das letzte Intervall minimal 5 bis 10 Sekunden langsamer, was ja dann gar nicht schlimm ist. In der Regel kannst du das Intervall sogar im gleichen Effort absolvieren wie vorher, hast dann aber direkt vor dem Auslaufen schon die Temperatur erzielt oder den Heatstress erreicht. Und dann bist du halt beim Auslaufen, musst es vielleicht ein bisschen länger machen, um halt eben, du hast es gesagt, Aline, diese 30, 40 Minuten in dem Bereich zu bleiben. Man läuft dann lockerer aus, als man es sonst machen würde, weil man halt einfach schon in diesen Stress ausgesetzt wird, macht das Ganze dann wesentlich langsamer, was sich im Nachgang dann sogar positiv auswirkt, weil man ja alleine dann immer ein bisschen schneller laufen würde. Wenn ich aber weiß, mein Reiz ist jetzt gerade da, laufe ich im 5,15er Schnitt oder 5,30er Schnitt, habe dann aber ein Heat Prep und laufe vielleicht auch nochmal 15 bis 20 Minuten länger aus, als ich es normalerweise machen würde.
Genau.
Und das hat dann sogar einen positiven Effekt am nächsten Tag, weil ich halt durch dieses ausgiebige Cooldown in einem extrem niedrigen Bereich, was den muskulären Impact anbelangt, mich sogar besser fühle, als hätte ich das Ganze nicht gemacht. Also das war zum Beispiel auch wirklich ein sehr guter Hinweis. Und ich habe es tatsächlich in den Protokollen, wir haben 5 Wochen vor den Wettkämpfen damit angefangen und haben 2 Wochen lang 5 Einheiten pro Woche gemacht. Das waren jetzt aber alles Athleten, Aline, du hast gesagt, das waren Amateure, aber halt im sehr ambitionierten Bereich. Also die haben schon 2 Sessions pro Tag absolviert. Ich würde jetzt sagen, vielleicht auf die Woche gerechnet mit Wochenende dann 10 bis 12 Einheiten. Aber da waren dann schon die Hälfte der Einheiten waren dann schon Heat-Sessions. Also 5 Einheiten haben wir gemacht, 2 intensive, wie ich es eben angesprochen habe, plus 3 ruhige Einheiten. Und dann haben wir 3 Wochen lang diese 3 Einheiten, die du eben angesprochen hast, gemacht hast pro Woche, wo wir dann aber auch wirklich nur noch ruhige Einheiten gemacht haben. Also wo wir diese intensiven Einheiten nicht mehr gemacht haben. Und bei allen habe ich dann eigentlich einen sehr, sehr positiven Effekt gehabt. Du hast es gesagt, was ganz wichtig ist, ist wirklich dieses Wiegen, auch nackt wiegen, weil natürlich die Klamotten wären auch schwer. Das macht dann keinen Sinn. Also vorher und hinterher, um halt wirklich zu sehen, was schwitze ich einfach aus. Das ist ganz, ganz wichtig, um da nicht in so einen Mangel zu geraten. Wenn ich jetzt das Ganze aufs Radfahren mache, was natürlich ein bisschen angenehmer vielleicht auch ist, aber das draußen hinzubekommen ist nahezu unmöglich, oder? Es sei denn, man ist jetzt, es ist wirklich Hochsommer, aber ich sag jetzt mal, wenn wir die normalen nordeuropäischen Temperaturen haben, du hast so um die 20 Grad, da dann am Ende wirklich nochmal eine halbe Stunde nach einer Grundlagenausfahrt in diesen Bereich zu kommen, das ist eher nicht praktikabel und da müsste man auf die Rolle gehen. Oder hast du da auch Athleten, die sagen, nee, ich ziehe mich dann einfach so warm an, fahre nochmal einen 15-Minuten-Effort, um dann halt in den Bereich zu kommen und das funktioniert?
Nee, wir empfehlen dann wirklich, auf die Rolle zu wechseln, vorher sich schon alles bereitzulegen, dass man nicht lange Pause zwischen der Haupteinheit und dann der Verlängerung mit Hitzetraining hat. Und wenn es draußen zu kalt ist, dann wird es draußen keinen Sinn machen.
Wenn du jetzt Athleten hast, die tatsächlich 2 oder teilweise auch bei den Profiathleten 3 Einheiten am Tag trainieren, erfahrungsgemäß würdest du sagen, dass da die Heat-Session die letzte Einheit des Tages sein sollte, weil sie halt nicht nur körperlich aufgrund des Schwitzen recht fordernd ist, sondern auch, ihr habt es eben gesagt, Nicky Boy, das ist auch eine Erfahrung, die ich mit vielen Athleten gemacht habe, ist mental schon auch fordernd ist, weil man ist danach halt einfach platt, weil man halt so viel geschwitzt hat. Man hat dann auch wirklich auch rein praktikabel, ich meine, die meisten haben jetzt keinen Pain Cave zu Hause, sondern die machen es dann irgendwie im Wohnzimmer oder so. Das heißt, du hast da auch eine riesige Suppe. Du musst deine Klamotten erstmal wegpacken. Du musst das Handtuch erstmal wegpacken und Co. Und du bist danach schon relativ platt. Und wenn man dann noch eine Einheit hat, habe ich die Erfahrung gemacht mit den Athleten, ist das oftmals fordernd. Wie siehst du das?
Total. Also wir bekommen immer wieder das Feedback, oh, Hitzetraining, ich muss so viel Wäsche waschen. Also da sammelt sich schon viel an, dem muss man sich bewusst sein, dass der Haushalt auch ein bisschen mehr wird. Aber auch ansonsten empfehlen wir es eher als letzte Session nachmittags, Idealfall früh abends zu machen. Alleine vom zirkadischen Rhythmus her, morgens ist die Kernkörpertemperatur häufig noch ein bisschen niedriger und im Laufe des Tages steigt die an. Und dann ist es halt auch einfach sinnvoller, die Hitzesession zu machen, wenn die Grundtemperatur schon etwas höher ist. Und wie du auch sagst, vom mentalen Aspekt fühlen sich viele besser, wenn es eher so die letzte Einheit des Tages ist und nicht direkt am Morgen die Einheit ist. Ja.
Jetzt ist es ja so, auch ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Du hast mit dem Hitzetraining einen zusätzlichen Reiz aufs System. Jetzt hast du Athleten, gerade auch im Triathlon, die irgendwie verletzt sind, die vielleicht gerade auch Klassiker ist ja eigentlich irgendwie eine gewisse Laufverletzung haben, die dann halt nicht die Stunden realisieren können, die sie normalerweise realisieren. Sagen wir jetzt mal, ein ambitionierter Amateurathlet ist schnell irgendwie bei 17 bis 20 Stunden, Profiathleten eher so bei 25 bis hoch auf 30, 35 Stunden. Jetzt fällt dir die Laufdisziplin weg, 5 Stunden, 6 Stunden vielleicht pro Woche weniger. Jetzt kann man ja sagen, ich gleiche das aus durch Heat-Sessions, weil ich habe dann ja einen Reiz auf dem Körper, der da ist. Funktioniert das Ganze? Oder man könnte ja auch sagen, naja, der Körper ist ja gerade verletzt, also er braucht Energie, um quasi die Verletzung zu reparieren. Er braucht sämtliche Energie. Da würdet ihr erfahrungsgemäß eher von der Heat-Session abraten.
Also wir haben schon bei vielen Athleten gesehen, dass sie, ich sag mal, ungewollt sogar Hitzetraining gemacht haben, wenn die aus einer Verletzungsphase zurückgekommen sind und im Anschluss deutlich besser performt haben, einfach weil sie diese Nebeneffekte vom Hitzetraining hatten. Viele waren indoor, hatten vielleicht keinen Ventilator an und hatten dadurch mehr oder weniger ungewolltes Hitzetraining. Wir haben auch immer wieder Athleten, gerade Radfahrer, die sich das Schlüsselbein brechen oder ähnliches und die dann in ihrem Recovery-Prozess aktiv Hitzesessions einbauen, um halt eben wieder fit in die Saison starten zu können oder in die Wettkämpfe starten zu können, nachdem die Verletzung auskuriert ist. Und wir würden das schon empfehlen.
Fred wird jetzt ganz aufmerksam zugehört.
Ja, ich wollte gerade genau das sagen. Das ist ja auch so ein Ding. Ich weiß nicht, Nils, ob du dich daran erinnern kannst. The Rise of Magnus Ditlev. Das war ja auch nach dieser Verletzung, wo es die Bilder gab, wo er dann mit so einem Petsi-Ball auf der Rolle und auch ja alles Indoor gefahren ist. Das ist ja dann genau dieses Beispiel, was Aline gerade erzählt hat. Ich finde aber nochmal interessant, du hast gerade eben das Protokoll ja gesagt und so ein bisschen die Sessions, also 10 bis 14 Hitzetrainings, um sich eben auf einen Hitzewettkampf oder heißen Wettkampf zu akklimatisieren. Jetzt haben wir gehört, okay, nach einer Verletzung kann man auch stärker zurückkommen, sogar als vorher, wenn man da Hitzetraining mit einbaut. Da gibt es durchaus die Beispiele. Wie ist denn das jetzt, wenn ich sage, okay, oder welche Use Cases habt ihr noch, wenn ich sage, ich möchte das jetzt gezielt in mein Training einsetzen? Nils hat eben gesagt, Blutplasmaerhöhung vielleicht auch noch als Ersatz von Höhentraining oder um diesen Höheneffekt eben zu verlängern. Viele Amateurathleten, sage ich jetzt mal, da wird es halt schwierig, sich ein Höhentrainingslager zu leisten und irgendwie zweimal eine Höhenkette zu machen oder sowas. Also habt ihr da auch Protokolle oder sind die dann unterschiedlich zu den Hitzeanpassungsprotokollen, wenn ich sage, ich will einen extra Reiz im Training haben, ich will jetzt mal 2 oder 3 Wochen wie ein Trainingslager machen, um nochmal auf ein neues Level zu kommen. Ist da eben Hitzetraining auch eine Möglichkeit und wie sähe da das Training aus?
Ja, das Spannende ist, dass Hitzetraining nicht nur in der Hitze hilft, sondern wenn man es lange genug auch macht, hinterher auch bei kühlem Klima einen wirklich besser machen kann. Und da hast du gerade schon angesprochen, Hitzetraining als Ersatz zum Höhentraining. Es ist nämlich so, wenn man langfristige Hitzetrainingsprotokolle macht, dann wird auch die Hämoglobinmasse im Blut erhöht. Und dann hast du im Endeffekt dieselben Effekte, wie du ansonsten beim Höhentraining hast. Langes Hitzetraining. In Studien werden meistens 5 Wochen à 5 Sessions gemacht, also 25 Sessions in Summe. Und dann werden die Hämoglobin-Benefits im Blut festgestellt. Wir empfehlen den Athleten quasi das normale Hitzetraining weiterzuführen. Und in der Core-App kann man auch immer sehen, wie viel Prozent man an die Hitze angepasst ist. Und in der Praxis empfehlen wir dann, wenn jemand über 80% angepasst ist für circa 4 bis 5 Wochen, wird er sehr wahrscheinlich auch diese Hämoglobineffekte haben, also dann hinterher auch in kalten Bedingungen besser performen können durch das Hitzetraining. Aber Tobi ist wieder zurück. Vielleicht möchte er noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Genau, da ist Tobi jetzt wieder da. Tobi, herzlich willkommen. Denn das Spannende ist ja, wir haben es gesagt, Aline hat es auch schon angedeutet, es geht nicht nur um die Hitzerennen an sich und um die bessere Performance in den Hitzerennen, sondern halt um die Veränderung des Blutplasmavolumens, um den Hämatokritwert, was dann halt wesentlichen Einfluss hat auf die Gesamtperformance. Und das kann man ja durchaus vergleichen mit Höhentraining. Tobi, vielleicht magst du doch mal sagen, was es damit genau auf sich
hat. Ja, gerne. Also eigentlich kann man auch mit Hitzetraining bessere Performances in der kühlen Umgebung machen. Und Aline hat ja auch schon ein bisschen übers Protokoll erzählt, aber was eigentlich im Körper passiert ist, dass eigentlich durch das erhöhte Plasmavolumen, was gut ist, um besser zu schwitzen, verringert sich der Hämatokritwert. Und da unser Körper immer auf Homöostase aus ist, will er dann eigentlich diesen Wert erhöhen. Aber was sagt dieser Hämatokritwert überhaupt aus? Es ist eigentlich das Verhältnis oder die Konzentration zwischen Plasmavolumen und roten Blutkörperchen im Blut. Das heißt eigentlich, wie dick oder wie flüssig dein Blut ist. Und wenn du jetzt eigentlich kontinuierlich Hitzetraining machst über einen längeren Zeitraum, dann hast du einen konstant hohen Wert an Plasmavolumen. Das heißt, dein Blut ist eigentlich wässriger und dein Körper merkt das dann und denkt sich, oh, ich habe irgendwie, das Blut ist mir ein bisschen zu wässrig, ich möchte gern wieder das normale Verhältnis haben. Und dann beginnt er eigentlich, rote Blutkörperchen zu bilden. Und das ist das, was ja auch in der Höhe eigentlich passiert. Also man bildet die roten Blutkörperchen, um eine bessere Sauerstofftransport zu haben und schlussendlich wird einfach das gesamte Blutvolumen höher und durch die roten Blutkörperchen kann dann der Sauerstoff auch besser zu den Muskeln transportiert werden, was natürlich in jeder Ausdauerumgebung sehr von Vorteil ist.
Wie schnell passiert das? Also wie ist dann, wir haben gesagt, 5 Wochen A5 Sessions, muss ich dann eine Pause machen, dass ich es wieder anpasse, um dann den nächsten Reiz zu setzen? Oder wie ist da so das?
Also die meisten Anpassungen, das ist wie auch beim Hitzetraining geschehen, wenn man jetzt auf diese Effekte abzielt, nach so 3 Wochen. Und dann toppt man eigentlich noch auf. Und was eigentlich auch oft gemacht wird dann, ist, dass man eben eigentlich, man macht diesen Block, um es aufzubauen. Und dann macht man nur noch so Erhaltungssessions. Und das macht man meistens eigentlich auch. Es gibt eine spannende Studie aus dem letzten Jahr, wo Ben Tronestad, die meisten werden ihn kennen, untersucht hat, wie man eigentlich mit Hitze die Höheneffekte erhalten kann. Und was man dort eigentlich untersucht hat, ist entweder man macht eben einen Hitzeblock, um diese Leistungsanpassung oder die höhere Hämoglobinmasse zu erhalten, oder man geht in die Höhe. Wenn man zurückkommt oder wenn man eben jetzt im 5-Wochen-Block fertig hat, dann kann man wirklich nur noch Erhaltungsblock machen. Und das ist super easy. Das sind eigentlich 150 Minuten, also 3x50 Minuten. Super lockere Sessions, wo man einfach sich overdressed, wie wir es besprochen haben. Und dann fährt man 50 Minuten oder eine Stunde locker, das 3x die Woche. Und dann haben wir eigentlich alle die gesamten Höheneffekte oder diese Hämoglobineffekte erhalten.
Und das kann ich einfach weiterführen?
Ja, genau. Du kannst eigentlich die Erhaltung dann einfach weiterführen. Die Studienlage ist so ein bisschen offen. Es wurde jetzt einfach bis 3 und 5 Wochen untersucht. Was danach passiert, wahrscheinlich wird es schon genauso bleiben. Aber genau, das kann man dann, könnte man dann einfach so weiterführen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Das heißt aber auch konkret, wenn ich jetzt meinen Hämoglobinwert messe vor dem Hitzeblock und ich messe ihn dann 5 Wochen später, ist der hochgegangen.
Ja, genau.
Wenn du es richtig gemacht hast.
Ja, klar, wenn ich es richtig gemacht habe. Krass, also das ist ja schon wirklich etwas, glaube ich, was vielen auch nicht bewusst war, dass tatsächlich es nicht nur darum geht, einfach in Hitzerennen besser zu performen, sondern dass tatsächlich jeder davon profitieren kann und dass der Effekt wirklich vergleichbar ist mit dem Höhentraining. Weil das muss man ja tatsächlich auch sagen, ist schon auch eine gewisse kleine Revolution final geklärt. Man hat viele Ansätze und Indizien, warum Höhentraining so gut funktioniert. Und eine der wesentlichen Faktoren ist vermutlich auch, dass einfach im Höhentraining sehr, sehr konzentriert trainiert wird, ohne jetzt Ablenkung von irgendwelchen Faktoren, weil man halt nicht zu Hause ist, weil man wirklich in einer Umgebung ist, wo man halt nur ans Training denkt und wo man halt einfach auch in der Regel auch sehr gute Trainingspartner hat. Also das ist ein Effekt, der dann schon auch da ist. Aber man kann letztendlich diesen Effekt tatsächlich auch zu Hause erzielen, einfach durch diese Hitzetraining. Und was auch ganz spannend ist, das ist dann wieder der High-Performance-Bereich, aber das ist vermutlich auch das, was wir bei den Norwegern gesehen haben, dann, die dann in langen Klamotten in Nizza rumgelaufen sind. Das weiß man mittlerweile auch recht valide, das hast du angesprochen, das ist auch in der Studie von Rønnestad rausgekommen, dass man in Kombination mit dem Höhentraining dann 3 Wochen, wenn man runtergeht, das ist ja so die klassische Formel eigentlich, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dass man 3 Wochen vor dem Saisonhöhepunkt dann oder vor dem Wettkampfhöhepunkt runterkommt von der Höhe wieder auf Meereshöhe und dann eben diese von dir angesprochenen 3 Sessions pro Woche, die dann wirklich dafür sorgen, dass dieser Höheneffekt auch wesentlich besser transportiert wird, als wenn man diese Heat-Sessions nicht macht.
Genau, ja. Und es ist auch aktuell dort viel am Geschehen auf der wissenschaftlichen Seite. Also es ist gerade auch ein super spannendes Paper rausgekommen, um auf den Unterschied zwischen Höhe- und Hitzetraining sprechen zu kommen. Die Kollegen aus Dänemark, Nybo und Lundby haben eigentlich untersucht, was ist der Unterschied zwischen 3 Wochen Höhe und 5 Wochen Hitzetraining. Und die haben das mit Elite-Radfahren gemacht und die hatten eigentlich genau die gleiche, wenn nicht fast bessere Werte vom Hitzeblock statt vom Höhenblock, wenn man jetzt auf die Hämoglobinmasse schaut. Das war auch sehr, sehr spannend zu sehen. Es ist halt einfach viel praktikabler. Aber natürlich ist 5 Sessions die Woche ist ein riesen Invest. Aber auf dem Niveau, ja. fünfmal eine Stunde zu Hause auf der Rolle versus die ganze Zeit irgendwo auf einer Hütte in den Bergen wohnen, ist so ein Trade-off, den man eingehen könnte.
Definitiv. Ja. Aber vielleicht nochmal ganz interessant, da wirklich die Brücke zu schlagen kurz, weil bevor jetzt jeder sagt, so ich mache irgendwie nur 4 Radeinheiten in der Woche oder nur 3 Radeinheiten in der Woche und muss ja auch noch laufen und schwimmen. Also ich sag mal, wenn wir jetzt bei uns in die Trainings-App schauen, der Durchschnittstriathlet liegt irgendwas zwischen 6 und 12 Stunden. Wahrscheinlich dann so der Mittelwert ist, sagen wir mal, wir legen uns auf die 8 Stunden Training in der Woche fest.
Wenn ich jetzt da 9. 6 und 12 ist 9 Stunden.
Ja, aber ich habe es nicht ausgewertet. Ich habe jetzt irgendeine Zahl festgelegt. Wir legen uns auf 9 fest, damit wir hier korrekt bleiben, Nils. Danke für die Verbesserung. Also der Durchschnittsathlet macht 9 Stunden bei uns in der App. Wenn ich jetzt sage, 5 Stunden davon sind schon Hitzetraining, das ist ja dann wahrscheinlich ein bisschen doll, wenn man das auch ins Verhältnis setzt. Habt ihr da Erfahrung auch, wie dann klassische Amateurathleten das irgendwie auch anwenden können oder wie sowas dann ansieht, wenn jetzt nicht wir über Profisport und 25 Stunden plus Training in der Woche sprechen?
Also im Endeffekt geht das wieder zurück auf den Hitzeadaptionsscore, den ich eben schon mal angesprochen hatte. Viele Athleten sehen halt nach dem kurzfristigen Hitzeblock, den die machen, sind die zum Beispiel bei 80% Hitzeadaption. Und wie Tobi eben schon gesagt hat, es fehlt ein bisschen die Studienlage, was passiert, wenn man sich wirklich mit 5 Wochen A5 Sessions vorbereitet, um diese langfristigen Effekte zu haben. Was passiert denn im Nachhinein? Und wir gehen aktuell davon aus, dass wenn man diese 80% Hitzeadaption aufrecht erhält, was man sehr wahrscheinlich mit 2 bis 3 Hitzesessions die Woche ganz gut hinbekommt und das langfristig macht, dass man dann ebenso zu dem Hämoglobinanstieg im Blut kommt. Wie gesagt, dazu gibt es keine Studien, aber das ist die Ausgangslage oder das, wovon wir aktuell ausgehen. Und das ist dann natürlich wiederum spannend für die Amateurathleten, die nicht unendlich viel Zeit für ihr Training haben und da einfach etwas weniger reinstecken.
Was dann aber unterm Schluss auch bedeutet, dass tatsächlich, wenn ich jetzt als Amateur, ich meine, das muss man sich halt auch immer mal vor Augen führen, 9 Stunden sind halt einfach 6 Tage pro Woche 1,5 Stunden. Das ist schon für jeden, der nicht aus der Bubble kommt, der guckt dann an und sagt, bist du sportsüchtig? Also das ist ja tatsächlich so. Aber das würde dann im Umkehrschluss tatsächlich bedeuten, dass die Athleten dann 3 Einheiten pro Woche im optimalen Falle mit dem Heat-Protokoll trainieren.
Ja, also diese Maintaining-Sessions, die sind nicht mehr so hart wie die Aufbau-Sessions. Das hatte Tobi eben auch schon mal kurz angeschnitten. Da ist es dann wirklich wichtig, dass man overdressed ist und einfach locker fährt. Dass man halt quasi diesen Hitze-Input immer wieder hat. Aber man muss nicht mehr explizit diese 40+ Minuten in der Hitzezone 3 verbringen. Also im Endeffekt, die harte Arbeit macht man am Anfang für das kurzfristige Hitzetrainingsprotokoll. Und wenn man das einmal erreicht hat, dann wird es einfach. Da muss man nicht mehr so viel Power und Energie reinstecken, sondern kann die Sessions deutlich entspannter angehen. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr so viel Belastung für den Körper, da man muskulär wirklich einfach nur easy Rad fährt und das auch mal immer noch gut an eine Trainingssession anhängen kann.
Mal kurz so ganz konkret, nehmen wir jetzt ein Beispiel. Also 9-Stunden-Athlet, der in der Woche 9 Stunden trainiert. Was für ein Protokoll würdet ihr jetzt, wenn ihr sagt, okay, der kommt auf euch zu und sagt, ich will mit euch arbeiten, ich will das jetzt ausprobieren, wie sich das für mich auswirkt. Was würdet ihr dem aufschreiben? Was würdet ihr dem verordnen?
Also logischerweise, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie sein normaler Trainingsplan natürlich strukturiert ist. Und möchte er noch eine halbe Stunde dranhängen an seine Trainings zum Beispiel, zu den zusätzlichen
9 Stunden? Er hat 9 Stunden Zeit.
Okay, er hat genau 9 Stunden Zeit.
Er geht einmal die Woche schwimmen, weil einmal fällt eh aus. Eigentlich steht 2-mal im Trainingsplan, aber er geht einmal die Woche schwimmen. Er geht 3-mal die Woche laufen und 3-mal die Woche Radfahren.
Okay, ich würde ihm empfehlen, nach seiner Intervall-Rad-Session sich direkt warm anzuziehen oder vielleicht sogar schon vor dem letzten Intervall, um dann nochmal etwas den Hitze-Input zu haben. Die Kernkörpertemperatur sollte dann hoch sein. Wenn er noch gar nicht adaptiert ist, wollen wir natürlich die 30 bis 40 Minuten in Hitzezone 3 auch wirklich haben. Also für die ersten paar Wochen wird es etwas intensiver, weil wir immer wieder in diese Hitzezone 3 die gewisse Zeit hineinkommen müssen. Dann nach einem Lauf ebenfalls eventuell auf die Rolle sitzen, um da nochmal in das Hitzetraining reinzukommen und dann eine Standalone-Hitze-Session zu machen. Also, dass er wirklich eine Session nur Hitzetraining hat und 2 Sessions im Anschluss an eine Einheit, wenn die Kernkörpertemperatur durch die Einheit bereits erhöht ist. Falls es mal viel zu viel vom Trainingsumfang wird und er zum Beispiel müde ist von dem Hitzetraining, kann er natürlich zusätzlich zu seinen 9 Trainingsstunden eine Hitzeeinheit weglassen und dafür eine passive Einheit machen. Auch da empfehlen wir, nach einer Hitzesession das passive Training zu machen, also sich in eine Sauna oder heiße Badewanne zu setzen. Dadurch fällt die Belastung selbst, also die aktive Belastung, weg. Aber wenn die Kernkörpertemperatur vor der passiven Einheit erhöht ist, dann zeigt auch das passive Hitzetraining sehr gute Adaptionseffekte. Also man sollte also nicht aus der Ruhe heraus in die Sauna gehen, weil dann dauert es sehr lange, bis die Kernkörpertemperatur nur durch die passive Hitze erhöht wird, sondern da ist wirklich Ziel oder das Beste, nach einer Einheit direkt in die Badewanne zu steigen oder in die Sauna.
Also so ein
dann
bisschen
ohne Core-Sensor.
Ganz genau, schmilzt. Ohne Core-Sensor.
Gerade Sauna ohne Core-Sensor, weil da sehe ich schon unsere Experten, im Fitnessstudio nackt mit Chorsensor reinzugehen, damit sie erzählen können, dass sie Triathleten sind. Also das ist ganz wichtig, das müsst ihr nicht messen.
Genau, genau, also da, der Chor sollte davor getragen werden, sorry, dass wir quasi die Base-Temperatur haben. Und dann haben wir in der App auch ein mathematisches Modell, das quasi die Hitzebelastung von dieser passiven Session berechnen kann. Dass der Athlet hinterher weiß, okay, so viel hat mir dieses passive Hitzetraining jetzt gebracht und dann auch das mit anderen Einheiten vergleichen kann.
Ja, kurz noch zum Ablauf. Also Nils hat schon gesagt, im Fitnessstudio, was ich natürlich anbieten würde, ist so ein Ding, ich habe jetzt im Winter Hill-Raps drauf, habe zu Hause eh keinen passenden Hügel beim Laufen, die kann ich aber natürlich perfekt übers Laufband steuern, mache so eine Hill-Raps-Session auf dem Laufband und gehe dann im Fitnessstudio danach direkt in die Sauna. Jetzt sind da zwei Saunen zur Auswahl. Die eine hat 60 Grad, die andere hat 90 Grad. Welche nehme ich da? Die heiße.
Genau, also Studien zeigen, dass die klassische heiße finnische Sauna besser für die Adaption ist als eine weniger heiße Sauna mit mehr Luftfeuchtigkeit.
Okay, also da.
Aber da bleibe ich dann noch 30 Minuten drin? Das stelle ich mir ganz schön hart vor.
Auch da muss man natürlich steigern sich über die Zeit. Man sollte nicht zu hart anfangen. Und ja, dann kann man auch mit der App gucken, im Endeffekt, wie viel Benefits man von der Session hat. Wenn man schon eine sehr hohe Kernkörpertemperatur vorher hat, muss man natürlich nicht so lange in der Sauna bleiben, als wenn man mit einer geringeren Kernkörpertemperatur in die Sauna hineingeht. Aber 20 bis 30 Minuten sind auf jeden Fall empfehlenswert, um gute Hitzeanpassung zu bekommen.
Und der Vorteil hier ist auch, wenn man schon ein bisschen Hitze angepasst ist, dann fällt es einem leichter. Also wenn ich auch einmal im Sommer oder so mit Freunden oder so in die Sauna gegangen bin, ich bin da 20 Minuten drin gesessen und dachte, es ist gar nicht warm und die sind nach 10 Minuten wieder raus. Also es ist auch,
ja, krass.
Es hilft auch.
Bei mir ist auch genau das immer gewesen. 10 Minuten ist Maximum.
Nee, das passt sich auch an. Also eigentlich war ich dann richtig so enttäuscht, so, boah, ich muss jetzt so lange in der Sauna sitzen, damit es warm wird. Aber
okay, krass.
Mega spannend.
Aber dann kurz auf das Beispiel zurückzukommen wieder, weil das ist ja dann eigentlich schon wieder, dann waren wir bei diesem schönen Mittelweg. Also das Kernhitzetraining geben wir dann nicht fünfmal die Woche bei dem 9-Stunden-Athleten, sondern machen dreimal die Woche. Das haben wir jetzt und das mache ich dann auch über 5 Wochen lang.
Dass du im Endeffekt in Summe über 10 bis 14 Sessions kommst. Also wenn du 3 Sessions die Woche machst, sollten da um die 4 Wochen zielführend sein.
Okay, perfekt. Und dann kann ich, wenn ich das gemacht habe, pro Session eben diese mindestens 40 Minuten in Zone 3 oder darüber, kann ich dann in diese Maintenance-Geschichte gehen. Wie sähe das konkret aus? Für so eine.
Also erstmal, du meintest gerade Zone 3 oder darüber. Zu heiß werden ist natürlich nicht gut. Dann brauchen die Athleten mehr Recovery und natürlich steigt auch das Risiko einer Hitze-Injury, also nicht über Zone 3. Also wir haben im Endeffekt auch noch die Zone 4. Das ist die Danger Zone, wie wir es so schön nennen. Und wir empfehlen Athleten, es beim Hitzetraining nicht zu hart anzugehen, sondern wirklich kontrolliert in Zone 3 zu bleiben.
Okay.
Genau, das ist auch tatsächlich ein Punkt, klarstellen.
Ja, das ist auch tatsächlich ein Punkt, wo ich auch aus Trainersicht ein bisschen reinhaken muss, weil es tatsächlich immer öfter zu beobachten ist, dass Athleten, die schon sehr, sehr ambitioniert sind, auch jetzt, keine Ahnung, irgendwie Hamburg konkret, irgendwelche Läufer, die im Marathon sehr gut laufen, aber die dann tatsächlich meinen, jetzt auch auf diesen Hitzezug mit aufspringen zu müssen und das Ganze nicht kontrolliert machen, also dann tatsächlich auch ohne Core-Sensor. Und ich meine, ihr seid momentan halt das einzige Produkt.
Das Zäpfchen geht auch, Nils. Das kannst du auch
Zäpfchen nutzen. Gut, das kann natürlich sein, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Jungs und Mädels sich die Zäpfchen reinhauen, weil die ja doch auch sehr hochpreisig sind. Und da muss man auch wirklich sagen, wenn ihr euch entscheidet, ein Hitzeprotokoll zu machen, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir die beiden jetzt hier am Mikro haben, dann würde ich das Ganze richtig machen, denn das muss man auch sagen. Ich weiß nicht, was ist jetzt der UVP von eurem Produkt?
Ich glaube, Euro 314, wenn ich nicht falsch liege.
Genau, also es sind wirklich knapp über 300 Euro. Und da muss man tatsächlich sagen, das ist, wenn man diesen Schritt geht, wirklich meiner Meinung nach ein Muss, um das Ganze halt entsprechend zu machen, weil ihr euch sonst halt einfach in einem totalen, in so einem Nebelbereich bewegt, wo ihr halt überhaupt nicht wisst, bringt das Ganze jetzt was, bringt das Ganze nichts. Und das heißt auch gar nicht, dass es jetzt unbedingt schädlich sein muss, aber das kann halt einfach sein, dass ihr sehr viel in einem unangenehmen Bereich trainiert, der euch gar nicht voranbringt, weil ihr halt, Aline hat es, glaube ich, sehr eindeutig erklärt und Nick hat es auch beispielsweise gesagt, weil ihr halt einfach denkt, ihr seid irgendwie schon warm, weil ihr schwitzt wie Hulle, aber ihr seid gar nicht in dem richtigen Bereich. Und das ist halt wirklich etwas, ich denke, das ist auch ein Preis, der absolut gerechtfertigt ist, wenn man jetzt hört, wie viel Know-how, wie viel Entwicklung da drin steckt, was man unbedingt machen sollte, weil sonst kann man sich sparen. Also das ist tatsächlich so, wenn ihr das macht, dann macht es richtig. Einfach jetzt aus Trainersicht, weil ich da halt einfach auch schon sehr viel Erfahrung gemacht habe von Athleten, die es irgendwie probiert haben und wo es halt nichts gebracht hat. Ich glaube, da ist dann tatsächlich das passive Protokoll, Aline, was du gerade angesprochen hast, weil das hatte ich jetzt tatsächlich mit einigen Athletinnen, auch die auf Hawaii gestartet sind, oder mit einer, die halt gesagt hat, nee, das jetzt richtig zu machen, das ist mir zu riskant, das möchte ich nicht, da habe ich irgendwie ein bisschen Respekt vor. Aber die hat dann das halt tatsächlich so gemacht, dass sie 2-3 Mal pro Woche dann nach dem Training in die Sauna gegangen ist, um so halt schon ein klein bisschen sich an die Hawaii-Verhältnisse zu gewöhnen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also,
ja.
Aber wenn man es macht, dann auf jeden Fall richtig.
Auf jeden Fall. Ich habe früher auch ohne Chor mich auf Hawaii vorbereitet und ich habe mich selbst komplett overcooked. Also ich hatte immer so Kopfschmerzen nach dem Hitzetraining und ich würde es echt keinem empfehlen, weil wie du schon gesagt hast, man hat kein Gefühl dafür, wie heiß man wirklich ist. Und mein Hitzetraining läuft jetzt auch deutlich besser, wenn ich weiß, in welchen Bereichen ich bin.
Aber jetzt arbeitest du so viel, dass du dich nicht mehr für Hawaii qualifizieren kannst. Oder wie sieht das aus? Sehen wir dich demnächst auf Hawaii mit dem richtigen Core-Sensor, also mit dem richtigen Hitzeprotokoll dann?
Ich war dieses Jahr qualifiziert, habe den Slot aber leider nicht angenommen.
Weil du so viel gearbeitet hast?
Ja, genau. Fokus.
Ja, mit den 800 Bewerbungen wird das ja erst nicht besser. Ne?
Wie gemein. Aber warst du denn vor Ort? Also durftest du wenigstens die Athleten vor Ort betreuen oder warst du auch gar nicht da?
Nee, dieses Jahr waren wir nicht vor Ort, ja.
Oh, fies. Und wie hat sich das angefühlt für dich?
Ach, war okay. War auch ganz schön aus der Ferne das Ganze zu betrachten. Aber ich war natürlich sehr tief im Renngeschehen drin. Freunde von mir waren auch vor Ort. Und es war natürlich cool, das alles so nah wie möglich doch von außen mitzubekommen. Mein Ziel ist aber für nächstes Jahr, mich wieder zu qualifizieren. Und je nachdem, wie gut ich dann in Form bin, vielleicht den Slot auch anzunehmen.
Ah, cool. Sehr gut.
Wir wünschen dabei auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Wir drücken die Daumen.
Danke.
Und vor allem, da sieht man auch, das finde ich ganz schön, sorry Nick, dass ich da so rübergehe, da sieht man halt auch einfach, wie ihr das Produkt auch lebt quasi. Ne? Also, dass ihr halt beides, weil Tobi, du hattest es ja auch gesagt, sowohl Mountainbiker als auch Läufer und Trailrunner, du ziehst mit Sicherheit auch sehr, sehr viel von dem Know-how für dein eigenes Training, für deine eigene Performance. Und das ist, finde ich, schon auch immer wichtig, dass das jetzt nicht irgendwelche Entwickler sind, die mit dem Sport an sich nichts zu tun haben, die halt einfach nur das Produkt an sich gut kennen, sondern ihr seid definitiv eine Company, die das Produkt auch lebt.
Total. Das ist auch total cool bei uns im Team einfach, dass alle irgendwie sportlich sind und es macht mega viel Spaß.
Könnt ihr schon irgendwelche Sachen leaken? Also sitzt ihr an irgendetwas dran, wo man dann in 1-2 Jahren sagt, krass, das ist schon wieder so Next Level, denn das ist ja tatsächlich auch so, man muss sich ja immer weiterentwickeln, um am Zahn der Zeit zu bleiben. Und da seid ihr natürlich, wir haben es vor einer halben Stunde, glaube ich, gesagt, ihr kriegt so viel spannende Informationen, arbeitet mit so viel spannenden Leuten zusammen. Und da passiert ja gerade tatsächlich so immens viel, was die Workload-Steuerung anbelangt, was so diese Marginal Gains anbelangt. Denn das muss man halt auch immer sagen, jetzt gerade Aline, du hast es gesagt, mit den Profiteams, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Team Lotto, die ein sehr cooles YouTube-Video hatten, die im Frühjahr im Höhentrainingslager auf Teneriffa waren und die dann alle nach dem Training tatsächlich abends nochmal auf dem Parkdeck Hitzeprotokolls gefahren sind. Also das ist ja schon auch krass, die fahren halt ihr normales Training und dann gehen die abends dann nochmal auf die Rolle, um halt nochmal diese 30, 40 Minuten in der entsprechenden Zone zu absolvieren. Und das sorgt natürlich unter anderem auch dafür, dass die Ergebnisse so aussehen, wie sie jetzt aussehen, dass halt einfach wirklich Grenzen verschoben werden. Habt ihr da irgendwas oder dürft ihr wahrscheinlich noch nicht sagen, aber kann man sich da schon auf was freuen und geht die Entwicklung immer weiter?
Ja, zu viel dürfen wir natürlich nicht verraten, aber wir versuchen immer, das Produkt weiterzuentwickeln und aus Athletensicht so mit der thermischen Größen, die man messen kann, eigentlich ja ein Hilfsmittel dazu geben, um PQ und Performance zu erreichen. Und das kann in verschiedenen Bereichen gehen, ja.
Wir haben noch ein Thema. Also wir haben, glaube ich, ja Training und Hitzeprotokolle jetzt ganz gut besprochen einfach und auch an den Athleten gezeigt. Also ne, von 5-mal Training in der Woche dann bei Profis bis hin zu diesem Protokoll, dem Altersklassenathleten, sage ich jetzt mal, dann 3-mal die Woche und dann eben vielleicht ins Maintenance zu gehen. Aber ihr habt mit Sicherheit ja auch Daten, was wirklich funktioniert, um dann ein Hitzerennen zu kühlen. Also was sind da für gute Cooling-Strategien noch für einen Wettkampf, um so dieses Thema heißer Wettkampf und was kann ich machen, einmal da abzuschließen? Also sind es die Eiswürfel, ist es schon kühlen sofort, wenn ich aus dem Wasser komme, auf dem Rad, mich mit Wasser übergießen? Oder man hat bei Athleten jetzt gesehen, Cat Matthews ist ein bisschen nach hinten losgegangen, die hatte schon Eiswürfel in ihrem Helm, da hatte sich irgendeiner verhakt und sie hat gebraucht, den wieder auszusetzen. Also was sind da so die Cooling-Strategien, die irgendwie am besten funktionieren im Wettkampf?
Wobei das ganz spannend ist, Nick, dass du das sagst, weil das würde ich jetzt widersprechen. Denn wenn wir hören, dass Aline sagt, dass Taylor Nipp schon ein Grad hinter der kritischen Temperatur war, ist ja die Frage, wäre es 0,1, krass, ja. Noch krasser. Wäre es nicht vielleicht sogar schlau gewesen, dass sie genau das gemacht hat, was Cat Matthews
das frage ich ja.
Hat.
Es hat ja nur ein Eiswürfel sich verklemmt.
Genau,
der hat, das
genau,
ist nach hinten losgegangen, das meinte ich. Dass genau, sie da länger gebraucht
aber
hat.
Aber letztendlich hätten sie diese 45 Sekunden wahrscheinlich am Ende weiter nach vorne gebracht.
Das kann sein.
Guter Punkt, Nick, super. Sag mal was dazu.
Ja, also kühlen ist verdammt wichtig. Und wir sagen immer, kühl dich runter, bevor dir zu warm ist. Weil wenn du einmal heiß bist, dann ist die Körpertemperatur oben und sinkt auch nicht mehr. Und deswegen ist es wirklich wichtig, sich von Anfang an zu kühlen, bevor man sich zu warm fühlt. Und da war Cat natürlich das perfekte Beispiel mit Eis im Helm, also schon sich direkt runter zu kühlen. Und ich glaube, man sieht es auch immer mehr in Rennen, die übertragen werden, dass es deutlich mehr auf die Kühlstrategien fokussiert werden und Athleten auch wirklich versuchen, sich so kühl wie möglich zu halten. Bei Lucy zum Beispiel hat man auch gesehen, dass sie so leichte Armlinge anhatte, einfach um hier den Unterarmbereich mehr zu kühlen. Wenn die nass sind, bleiben die eine Zeit lang nass und kühlen dadurch natürlich auch die Hauttemperatur runter. Also sowas ist auch etwas, was natürlich immer hilft. Und ansonsten beim Laufen so viel Eis wie möglich. Gute Kühlpunkte sind die Handgelenke. Da laufen die Adern lang, da kann man den Körper gut runterkühlen und natürlich auch den Nackenbereich oder Eiswürfel unter die Cap oder ähnliches.
Das hat man bei Laura, glaube ich, gesehen. Ne? Die hatte dieses Tuch, was sie voll mit Eiswürfeln gemacht hat und sich in den Nacken gelegt hat. Da hatte sie auch gesagt, dass sie erst ihre Beine wiedergefunden hat, wo sie oben auf dem Highway war und sich, glaube ich, auch einmal richtig viel Eis hinten in den Nacken gesteckt hat. Also so die Punkte würdet ihr auch bevorzugen. Also Kopf, Nacken und Handgelenke irgendwie, sich darauf zu konzentrieren beim Kühlen.
Ja, genau. Und genau. Was halt auch der Vorteil ist vom Eis, also wenn man das hat von der Aid Station oder von der Crew oder so, ist, dass das kalte Wasser läuft halt über den Körper runter und dann kühlt es eigentlich den ganzen Anzug. Und das ist auch super angenehm und hilft natürlich auch für die Evaporation. Und was ich persönlich auch sehr, sehr gerne mache, ist Eiswürfel in die Hand rein. Das ist auch super, super angenehm und kühlt auch den Körper gut runter.
Wie ist das denn auch konkret mit diesen Eiswürfeln in den Mund? Weil dieses Slush-Eis hat ja auch einen sehr positiven Effekt. Also wird das rein theoretisch Sinn machen, bei so einem Rennen, wie auf Hawaii, sich dann tatsächlich so ein Ding auch noch in den Mund zu stecken und dann einfach im Mundraum zu lassen?
Wo kriegst du das denn?
An der Aidstation.
Ja, aber das...
Nein, an Eiswürfel.
Ach so, ein Eiswürfel, okay.
Ja, theoretisch schon, aber das ist dann... Also wenn man es gut verträgt, das ist auch wieder so was mit dem Magen. Also dein Magen ist so am Anschlag mit Carbs und Hitze und Muskelarbeit. Wenn dann noch so ein Schock kommt irgendwie mit Kälte, ist dann immer ein bisschen die Frage, wie man reagiert.
Man
also absolut testen im Training und so. Also es kann sicher super sein, aber da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, persönlich.
Ja, und auch gerade wenn man zu heiß ist und dann Eis schluckt oder ähnliches, wie Tobi sagt, gerade dann kann es nochmal deutlich mehr auf den Magen schlagen, als wenn man es im Training macht, wenn man noch eine kontrollierte Körpertemperatur hat. Also das habe ich auch schon mal selbst erlebt im Wettkampf, Eisslushy getrunken und ich hatte so Magenkrämpfe. Und sonst, wenn man es mal im Training macht, war es eigentlich immer okay. Also da muss man einfach aufpassen und sich bewusst sein, dass der Körper da nochmal anders drauf reagieren kann.
Cool.
Super spannend. So. Wenn du das gesagt hast, Aline, mit den Ärmeln von Lucy, ist es tatsächlich auch so, dass ihr Anfragen von der Industrie bekommt, dass ihr da Partnerschaften eingeht, also dass da irgendwie Marke XY, die Race-Suits produzieren, euch fragen, wo es Sinn machen könnte, irgendwelche Täschchen im Eintaler zu platzieren, damit da entsprechend Eis platziert werden kann?
Athletenbasiert arbeiten wir teilweise mit Herstellern zusammen, um die Race-Suits für die Athleten zu optimieren und auch für die Radfahrteams. Aber ansonsten, Tobi, hast du da noch mehr gehört?
Nee, eigentlich schon eher Athleten oder projektspezifisch, ja. Aber natürlich ist es schon so eine Zusammenarbeit auch in der Hinsicht, dass man versucht, die Produkte mit unserem Know-how zusammen besser zu machen.
Genau, gerade auch was spannend. Kühlstrategien angeht. Da gibt es ja auch zum Beispiel noch Cooling Sprays und ähnliches, Kühlhandtücher. Und da gucken wir natürlich auch immer, was sind die besten Kühlmethoden und wie können wir auch helfen, das weiterzuentwickeln.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was das Bild natürlich komplett verändert hat, dass man eigentlich sämtliche Ausdauersportler, die halt in heißen Umgebungen performen müssen, wirklich bis kurz vor dem Start immer noch mit Kühlwesten sieht. Einfach nur die Bilder jetzt vom Einzelzeit von Tour de France oder auch den ganz normalen Etappen, wo sie ja wirklich noch, bis sie dann wirklich starten, noch ihre Kühlwesten anhaben. Oder halt auch beim Triathlon genau das Gleiche, dass sie da halt auch versuchen, möglichst lange sich wirklich noch richtig, richtig kalt zu halten. Also schon super, super spannend. Und ich glaube, was halt auch nochmal ganz wichtig ist, was du eben gesagt hast, Tobi, dass es ja immer noch so ist, dass der Großteil der Energie des Körpers tatsächlich dafür aufgebracht wird, um die Körperkerntemperatur oder das Klima im Körper halt einfach so aufrechtzuerhalten, dass die Leistung überhaupt produziert wird. Die Leistung, die letztendlich wirklich in den Vortrieb oder in die Geschwindigkeit erzielt wird, die ist im Verhältnis dann relativ gering. Das heißt, wenn man es halt schafft, einfach dieses Cooling zu verbessern, hat man halt mehr Energie zur Verfügung, um das halt in die Pace nach vorne zu transportieren. Also da ist ja immer noch ein riesen Benefit, wenn man da halt einfach 1-2% rausholt von dem, was das Cooling des Körpers halt spart und das dann halt in Energiegewinn nach vorne quasi auf gut Deutsch nach vorne bringen kann. Das ist glaube ich, auch ganz, ganz vielen gar nicht bewusst. Vielleicht kannst du da zum Abschluss nochmal sowas sagen, weil das ist ja wirklich etwas, was viele so gar nicht wissen.
Ja, und ein sehr wichtiger Punkt. Und wenn man sich so eigentlich die Energiegewinnung im Körper anschaut, ist eigentlich, man kennt es, die Radfahrer werden es vielleicht kennen, so von dieser Gross Efficiency, aber das erklärt eigentlich, was im Körper vorgeht. Und zwar 80% der gesamten Energie im Körper wird nur in Hitze umgewandelt und nur 20% deiner Energie ungefähr kannst du in Vortrieb verwenden. Und wenn dann natürlich noch, erstens ist es besser, wenn du Hitze adaptiert bist, dass du nicht überhitzt, sondern dass du eigentlich dieses Verhältnis halten kannst. Und natürlich auch, wenn dein Körper viel besser mit der Hitze umgehen kann, kannst du vielleicht so ein 0,5%, 1% dann noch in Vortrieb umwandeln, was dann, wenn wir von 20% zu 21% über eine Langdistanz reden, ist enorm, was man da machen kann.
5% Gewinn, genau. Das ist Wahnsinn. Also das macht halt richtig viel aus. Und das ist natürlich auch eines der Themen, weswegen das halt einfach wirklich so super spannend ist. Und wir haben es nochmal gesagt, euch gibt es jetzt seit 6 Jahren. Viele haben schon vorher sich mit dem Thema auseinandergesetzt, eben auch schon die angesprochenen Norweger, die da halt einfach wirklich sehr, sehr innovativ waren. Aber es ist trotzdem immer noch ein Feld, was vermutlich, was die ganzen Erkenntnisse und die Entwicklung anbelangt, noch relativ am Anfang steht.
Ja, genau. Also eben, wie du gesagt hast, Hitzetraining wird eigentlich schon lange gemacht. Oder auch schon früher hat man so gedacht, man muss irgendwas trainieren, aber so die Erkenntnisse oder die Studien, wie man es dann wirklich gewinnbringend einsetzen kann, die kommen erst oder sind jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren wirklich gekommen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie kommt man von der Wissenschaft in die Anwendung? Und das ist dort, wo wir eigentlich auch unterstützen wollen.
Das ist ja cool zu sehen, weil es ja auch da, was du gesagt hast, keine Studien gibt jetzt zu, wie gut ist dann 3 versus 5-mal Hitzetraining und sowas, sondern das sind ja dann am Ende Ableitungen und Daten, die wahrscheinlich oder wo ihr besser sagen könnt als alle anderen, wie gut dann das 3-mal funktioniert, weil ihr einfach die ganzen Daten natürlich habt von Usern in der App und einfach da auch natürlich viel besser dann einfach Rückschlüsse ziehen könnt. Also das ist schon faszinierend und ich bin sehr, sehr gespannt, was sich da so noch entwickeln wird in den nächsten Jahren, weil wenn man einfach mal überlegt, du hast eben so schön gesagt, wenn ich überlege 5 Wochen, ich muss einsam ohne Familie auf dem Berg hängen als Profisportler. Und wenn dann klar rauskommt, so es gibt Studien, ich mache 5 Wochen, 5-mal die Woche eine Stunde Hitzetraining auf der Rolle noch irgendwie extra und habe den gleichen Effekt, wie ich bin 5 Wochen weg von der Family. Ich glaube, da gibt es viele, die dann die Hitze bevorzugen werden und die bei gleicher Leistung. Das ist ja krass und vor allen Dingen, was für Potenzial da auch noch für ein, ich meine, wir sehen seit Jahren, dass auch der Amateursport einfach auch im Triathlon-Bereich so krass schnell wird, also dass da Amateurathleten unter 8 Stunden machen, was wo du früher mit irgendwie einfach auch als Profi-Rennen gewonnen hättest. Und ob es da nochmal wieder eine Leistungsentwicklung dann auch geben wird in diese Richtung über Hitzetraining, über Erhaltungstraining nach Höhenketten oder sonstigen Themen. Also super, super spannend. Da waren jetzt ja so viele Sachen drin, die ich beachten muss. Ich kann passiv über Sauna was machen. Ich kann aktiv was machen über Training. Ich muss meine Hydration, ich muss mein Gewicht messen. Ich muss gucken, wie viel füge ich hinzu. Also es sind ja einfach so viele Punkte. Und ich glaube, es ist ganz gut rübergekommen. Wir haben über alles gesprochen und es ist aber ein sehr, sehr komplexes Thema. Was ist so, habt ihr irgendwie sowas wie so eine, keine Ahnung, wie soll man es nennen, so eine Heat-Checkliste oder sowas? Also irgendwie so mal ein paar Punkte, wo ich unbedingt dran denken muss als Abschluss, wenn ich das jetzt mal machen will. Also was ist das Elementarste, was ist das Wichtigste, was sind so diese fünf Basic-Punkte oder wie viele es jetzt dann noch immer sind, also es müssen keine fünf sein, können auch drei sein oder acht, woran ich denken sollte?
Also ich würde sagen, das Erste ist natürlich, sich langsam damit auseinanderzusetzen, sich langsam mit dem erhöhten thermischen Reiz auseinanderzusetzen, also mit den Kleidern und wie man sich so fühlt. Dann ein Keypunkt, Hydration, also nichts trinken, absolut größter Fehler, den man machen kann, so viel trinken wie möglich, wie wir es auch schon hatten. Dann natürlich auch Fueling, weil am Anfang mit dem Hitzestress benötigt dein Körper sogar auch mehr Carbs, als wenn du normal trainierst. Und wenn du dich dann adaptierst, brauchst du auch ein bisschen weniger für die Hitzebelastung. Also das ist auch wichtig, dass man dort eigentlich die Sessions auch richtig energetisch supportet und dann einfach den Gesamtload in Betracht haben, dass man da nichts zu viel macht und jetzt nicht einfach fünf Stunden, okay, einfach on top, sondern das einfach immer in den Gesamtkontext sieht. Und da helfen natürlich eure Pläne auch super dazu, um das richtig zu machen. Und ja, dann einfach idealerweise natürlich noch mit einem Core-Sensor messen, dass man weiß, was man macht. Und dann einfach, ja, trainieren und mit der Zeit dann Freude am Hitzetraining bekommen und dann auch den Einfluss auf die Leistung sehen.
Und eine dritte Waschmaschine kaufen.
Ja.
Zweite natürlich, nicht dritte. Dritte macht keinen Sinn.
Aber ich finde, das ist ja einfach nur eine Frage des Verargumentierens, Nick. Das hast du gerade eigentlich gesagt. Die Alternative wäre es, 3 Wochen alleine auf dem Berg im Trainingslager zu sein. Und insofern kann jeder Athletin einfach sagen, pass auf, ich bleib zu Hause, trainiere 5-mal pro Woche Hitze und ihr kümmert euch dann um die Wäsche. Also Männlein oder Weiblein, egal wer. Aber ich finde, das ist auch ein total fairer Deal. Ich bin zu Hause, kümmere mich einfach, bin da und ihr kümmert euch dann um die Wäsche. Das ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation.
Herrlich. Da bin ich gespannt. Also, wer es macht, schreibt gerne mal eure Erfahrungen da in die Kommentare vom Podcast. Was die besten
Lösungen
des Wäscheberg sind. Mega cool.
Super. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Also, ich glaube, das hat vielen die Augen geöffnet, hat jetzt vielen wahrscheinlich auch noch mehr das Interesse daran geweckt, was da tatsächlich an Potenzial noch drinsteckt. Und gerade dieses, dass es halt einfach nicht nur darum geht, bei Hitzerennen entsprechend performen zu können, sondern tatsächlich auch die Gesamtperformance anzuheben. Das ist, glaube ich, etwas, was vielen so gar nicht bewusst war. Das ist ein super spannender Prozess, der ja da auch super viele Erkenntnisse mit Sicherheit noch rauskommen werden. Und auch, ja, vermutlich können wir uns in einem Jahr, zwei Jahren widersprechen und dann werdet ihr sehr, sehr viele neue Informationen haben. Also ist auch aus Trainersicht natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema. Nico, boah, ich weiß, jetzt muss ich genau das, was du eben angesprochen hast, werde ich jetzt in den Hitzeplan einbauen, der dann in der App entstehen wird. Sitze ich natürlich auch schon dran, eigentlich auch schon länger dran, aber
auch jetzt, schon ein Jahr.
Ja, aber wie halt auch immer, das ist dann ja auch tatsächlich so, weil das ja auch oftmals so eine Diskussion in der Sportwissenschaft ist, in der Anwendung und in der Sportwissenschaft. Wie gesagt, ich habe es jetzt halt mit einigen Athleten positiv angewendet, dass du wirklich weißt, es funktioniert und das macht das Ganze natürlich viel, viel einfacher, als sich um irgendwelche Studienlagen zu kümmern oder irgendwelche Studien zu legen, denn letztendlich zählt das, was auf der Straße passiert. Und wenn du dann aber halt weißt, dass es funktioniert und wir haben es gesagt, also diese Hitzeanpassung, die war einfach bei 100% und wenn ich das dann auch nochmal höre, ich habe gerade nochmal geguckt, Christine hat mir das Bild am 7. Oktober, also irgendwie, ich glaube 6 Tage vorm Rennen geschickt, dass sie bei 100% ist, dann wird da natürlich ein Schuh draus, weswegen sie am Tag X auch einfach eine gute Leistung abrufen konnte. Und da vertraue ich dann doch lieber eher auf der Performance als auf irgendwelchen Studien. Aber natürlich brauchst du die Studien und brauchst Köpfe wie euch beide, Aline und Tobi und natürlich allen anderen, die auch noch dahinter stecken, damit man auch als Trainer das entsprechend umsetzen kann. Also gerade jetzt auch das, was du gesagt hast, Aline, mit den verletzten Athleten, wo man halt teilweise als Trainer dann doch eher denkt, naja, vielleicht stresse ich dann das System doch mehr, als dass ich ihm positiven Effekt bringe. Aber so wie du es gesagt hast, ist es natürlich total schlüssig. Also auch für Athleten, die verletzt sind, bietet das natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, das Leistungsniveau noch anzuheben, obwohl sie vielleicht gerade Defizite haben. Also super, super spannendes Thema für alle, glaube ich. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Hat richtig Spaß gemacht.
Sehr gerne, euch auch vielen Dank. Und ich habe noch eine abschließende Frage. Habt ihr eine Idee, wie viel Prozent Performance man verliert, wenn man unvorbereitet, also nicht an die Hitze angepasst, in ein heißes Rennen geht?
Oh, Deal. Ich hatte irgendwann, das habe ich auch eben vergessen noch anzubringen, ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, das ist jetzt wirklich so ganz in den Hinterstübchen meines Gehirns, dass bei 2% Flüssigkeitsverlust 20% Leistung oder bis zu 20% Leistung flöten gehen. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, mein Bauch sagt mir, es ist mehr. Ich habe zwei Tipps. Einmal jetzt, ich cheate wieder, Nils.
Nein, ich finde es gerade spannend.
Mein Kopf sagt jetzt, das habe ich mal gelesen, deswegen sage ich jetzt 20%. Mein Bauch sagt aber, es müsste viel mehr sein und vom Bauchgefühl würde ich sagen 40.
Ich gucke jetzt einfach nur nach Berlin. Da wollte ich 2,50 laufen, bin 3,29 gerannt, weil es zu heiß war. Das ist genauso dieser Punkt. Da war ich auf die Hitze überhaupt nicht vorbereitet. Das heißt, ich war 40 Minuten langsamer, als ich eigentlich sein wollte. Wollte ich mit 170 Minuten ins Ziel kommen? Was ist es dann? Ich würde jetzt sagen, so 25-30%.
Ja, das kommt schon sehr gut hin, genau. Also gutes Bauchgefühl und auch gute Daten, die ihr da selbst gesammelt habt. Also das ist schon echt ein Riesenprozentsatz, den man hinterher einfach verlieren kann, wenn man sich nicht auf diese klimatischen Bedingungen vorbereitet. Und wenn man mal überlegt, wie viel Zeit man einfach ins normale Training reinsteckt, die Ernährung, alles Mögliche hinterher versucht, aufs kleinste Detail richtig hinzubekommen. Und dann denkt sich ein Athlet, ach ja, Hitzetraining mache ich nicht. Und dann war hinterher so viel Vorbereitung im Endeffekt umsonst oder vielleicht nicht umsonst, aber nicht zielführend, weil man einfach diesen kleinen Aspekt, wie viele Athleten denken, Hitze, nicht bedacht hat. Und das kann einem dann hinterher die Zeiten ziemlich auseinanderhauen.
Ja, und das Krasse
ist, oder auch im Umkehrschluss die Pacing-Strategie entsprechend anpassen, wenn man es nicht gemacht hat. Dass man dann halt nicht sagt, ich laufe jetzt im Viererschnitt los wie geplant, sondern laufe von Anfang an nur 4,15 los, weil das geht dann vielleicht noch gut. Aber hast du natürlich absolut recht. Also das ist schon wirklich krass. Man darf das Thema wirklich nicht unterschätzen. Und gerade das, was Tobi auch gesagt hat, dass tatsächlich 80% der Energie halt eben in diese Thermoregulierung einfällt, das macht wirklich auch nochmal bewusst, wie wichtig das halt eigentlich ist. Also es ist schon krass, weil ich wusste es, aber die Zahl genau hatte ich jetzt so nicht mehr im Kopf, Tobi. Ich wusste, dass es sehr, sehr viel ist und dass das Gap zwischen Performance, die nach vorne geht, sehr viel geringer ist als das, was in die Thermoregulierung geht. Also krass, ja, guter Punkt nochmal.
Vor allen Dingen dieses vorm Rennen 10 bis 14 Sessions, das ist ja wirklich in Anführungsstrichen manageable und machbar. Und wenn wir uns überlegen oder angucken, die letzten Jahre, so die Hauptrennen in Deutschland mit der Langdistanz Frankfurt-Rot, war es meistens sehr heiß. Also, und dann über 25-30% von der Leistung, das ist schon krass, wenn man überlegt, ich bereite mich dann 3/4 Jahr darauf vor und mache dann halt 10 bis 14 Sessions Hitzeanpassung nicht. Und es wird dann ein heißer Tag. Ist ein guter Sales-Pitch, den ihr hier nochmal am Ende gebracht habt.
Und ich spreche aus eigener Erfahrung, diese 25-30%, die dauern A sehr lange und die tun auch sehr weh. Also diese Studie, aber es ist ja ganz gut, dass ich damit recht gut lag, die hat wehgetan und ich will sie so nicht nochmal durchführen.
Habe ich auch schon mal erlebt.
Cool. Schön.
Ey, vielen, vielen Dank. War richtig geil. Ich habe mir noch nie beim Podcast so viele Notizen für mich selber gemacht. Richtig, richtig cool und aufschlussreich nochmal. Sehr geiler Reminder. Und ja, würde sagen, sobald ihr neue Erkenntnisse habt, schreibt ihr uns und dann machen wir nochmal einen.
Sehr gerne, ja.
Sehr cool. Danke euch.
Vielen Dank.
Danke euch. Danke. Ciao, ciao.
Tschüss.